Unternehmer-Jam-Sessions. Ein Fall entfernt von der zweiten Idee. Schau mir zu, wie ich falle. Mit dieser Line von, darfst du gleich raten, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session. Und ich freue mich total, dass mal wieder ein Rapper am Start ist. Nämlich der lachende Fiesgucker, wie du selber mal von dir behauptet hast auf deinem ersten Solo-Album, meine ich.
Es war zweite Solo-EP. Erste Solo-EP, glaube ich.
Erste Solo-EP, ja. Sag ich ja. Guck mal, bin vorbereitet. Also, Juto ist am Start und diese Line ist von, darfst du gerne mal raten, Spilliff, oder weißt du es?
Ich weiß es nicht.
Spilliff, Mackie Berlin Nuts oder Dendemann?
Spilliff war der erste, ne?
Ja.
Kenne ich leider nicht, sorry.
Eine Sie.
Spilliff.
Spilliff aus der Schweiz.
Könnte ich vielleicht doch einen Song. Habe ich, glaube vielleicht sogar in meiner Playlist. Aber bin ich nicht so drin, deswegen muss ich das leider ausschließen. Dendemann schließe ich auch aus, weil es jetzt einfach zu offensichtlich wäre. Und deswegen nehme ich Mackie.
Ja. Nee, ist es nicht.
Okay.
In dem gleichen Lied ist noch eine geile Line drin.
Ja.
Ich bin gefallen, bevor ich aufgefallen bin. Finde ich eine mega geile Line.
Ja, sehr gute Line.
Ist Spilliff tatsächlich.
Ah, okay.
In einem gemeinsamen Song mit Mackie Berlin Nuts. Und ich habe beide
Falle.
Ich habe beide zeitgleich für mich entdeckt. Das war Ende letzten Jahres. Mhm. Und ich feiere einfach von beiden die Musik. Ich hatte auch einen Podcast mit Mackie, habe ich schon aufgenommen.
Ja, die erste Folge habe ich gehört. Hier auf dem Weg hierhin.
Ah, sehr gut.
Ja, ich bin, dachte mir, irgendwas muss ich mal hören. deswegen bin ich damit reingestartet, weil ich bin auch in seiner Mucke nicht so drin. Shame on me. Aber der Name hat mir zumindest was gesagt. So, ich habe ein bisschen auf TikTok ab und zu was von ihm gesehen. Deswegen dachte ich, ist das ein guter Einstieg in den Podcast so zum Hören.
Absolut, absolut. Ja. Und seine Mucke auf jeden Fall auch. Ich bin auch über die sozialen Medien über ihn gestolpert.
Ja.
Wie gesagt, leider auch erst Ende letzten Jahres, aber ich glaube einfach, es kommt sowieso alles zur richtigen Zeit.
Ja, voll.
Und ich habe den ersten Song, vielleicht ist auch der Song, den du von Spilliff in der Playlist hast, weiß ich aber nicht, der heißt Fallen, heißt der Song. Ist ein gemeinsamer Song von beiden.
Ich meine, es ist ein Song mit N.
Okay.
Titel. Ah, Mann, ey, guck's gleich nach.
Macht ja nichts. Und ich habe jetzt ein Interview mit ihr gesehen und über ihr erstes Solo-Album. Sie ist, glaube ich, zur selben Zeit musikalisch rausgekommen wie du so.
Mhm.
Und irgendeine Review hat über ihr erstes Solo-Album geschrieben. Das ist, muss ich richtig gucken, dass ich das richtig zusammenkriege. Das ist Seelenfrieden in Musik gegossen.
Mhm.
So nach dem Motto. Und das fand cool. Ich so schön. Sie ist tatsächlich auch so von ihrer Grundhaltung her. Sie hat auch noch eine geile Line. Mein größter Flex ist Grundzufriedenheit.
Mhm.
Finde ich auch eine geile Line.
Stark. Oh, jetzt muss ich nochmal mehr rein.
Und so ist ihre Mucke. Also es wird dir auf jeden Fall gefallen, weil du ja textlich für mich genau in so eine Richtung gehst. Und jetzt wollen wir mal aufhören, über andere Rapper zu
reden. Ach, immer gern.
Das ist total geil. Die erste Folge, die ich mit einem Rapper aufgenommen habe, war mit Specs. Also war im letzten Jahr. Und gefühlt habe ich es natürlich jetzt übertrieben, aber die halbe Zeit über Dendemann irgendwie gesprochen. Und dachte mir irgendwie, okay, vielleicht ein bisschen unangenehm jetzt für Specs, wenn ich die ganze Zeit über Dendemann spreche. Von daher, ich freue mich tierisch.
Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Und du sofort zugesagt hast vor allem.
Ja, ich dachte mir so, also erstmal schön, einer der wenigen Rapper bis jetzt zu sein, wo der Podcast, also ich weiß nicht, was sind sonst so die Gäste, Gästinnen bis jetzt gewesen, aus welchem Bereich? Aus der Musik?
An sich ist es ein Business-Podcast, würde ich mal sagen. Von daher viele, viele Menschen irgendwie aus dem Business-Kontext, also Unternehmer, Unternehmer, Franchisegeber, Franchise-Nehmer, Banker. Und das sind so die Hauptprotagonisten bisher in dem Podcast gewesen. Der Podcast ist aber bewusst so aufgebaut, dass er sehr viel Identität jetzt von mir hat.
Mhm.
Und ich verbinde schon immer so Hip-Hop, Basketball, Unternehmertum und liebe das einfach alles in einen Topf zu werfen.
Geil.
Und da so ein buntes Potpourri rauszumachen. Weil bei mir ist es, kann man auch im Podcast nachhören, ohne Hip-Hop hätte ich mich mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit nicht selbstständig gemacht. Das waren so meine ersten Schritte in die Selbstständigkeit waren tatsächlich, wir haben ja schon gerade geklärt, dürfen wir dein Alter hier sagen?
Ja, ich bin Jahrgang 97.
Jahrgang 97. Also crazy.
28 geworden im Januar.
Ja.
Ah.
Ja. Oh, wow. Ich bin 50 geworden dieses Jahr.
Oh.
Also uns
Glückwunsch.
Danke. Uns trennen ein paar Jahre. Und das sind genau die 90er Jahre, die mich musikalisch beeinflusst haben. Und in den 90er Jahren, da war ja Hip-Hop noch nicht so big, wie heute Hip-Hop big ist. Und da war es einfach so, ich habe diese Musik sofort lieben gelernt und dachte, was für eine geile Musik. Und es kannte aber in meinem Umfeld, kannte kaum jemand jetzt irgendwie Hip-Hop oder konnte oder Rap und konnte damit was anfangen. Und meine Intention war einfach, die Musik gibt mir so viel Kraft und Motivation und was auch immer. Das gibt sie bestimmt auch anderen Menschen, wenn sie nur einfach mal zugänglich gemacht werden. Und ich wollte, dass diese Musik zugänglich für andere wird. Deswegen habe ich angefangen aufzulegen.
Ja.
Ich bezeichne mich auch nicht als DJ. Mir ging es nicht darum, Leute zum Tanzen zu bringen. Ich bin jetzt auch nicht gut in Skills, Scratchen und so weiter und so fort. Krieg Beats übereinander. Mir geht's um die Musik. Und ich möchte, dass Menschen in den Genuss dieser Musik kommen. Und dann, daraus ist entstanden, dass wir dann selber Partys gemacht haben.
Geil.
Und so waren die ersten Schritte in die Selbstständigkeit rein. Wir haben gar kein Gewerbe angemeldet und so.
Ja, scheiß drauf.
Wir haben einfach gemacht und das hat sich dann alles so entwickelt. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, was waren denn deine ersten Berührungspunkte zu Hip-Hop?
Ich glaube, ich müsste als erstes meinen Bruder nennen, der ist 3 Jahre älter als ich. Und ich würde sagen, es fing so an Anfang 2000er mit Eminem 50 Cent.
Ja.
So dieses Get Rich or Die Trying, die Sachen. Das hat mein Bruder halt viel gehört und das mit nach Hause gebracht. Und weil halt kleiner Bruder hört das, was großer Bruder hört, bin ich da halt auch mit rein. Und dann haben wir ganz viel englischsprachig gehört, was zu dem Zeitpunkt so aktiv war. Ich weiß nicht, so Busta Rhymes, irgendwie so die Sachen. Ich habe viel so Nelly, St. Lunatics, so diese Crew irgendwie. Ich glaube auch viel durch Gaming, also so Need for Speed. Weiß nicht, ob du das kennst, Need for Speed.
Nee, ich bin überhaupt nicht im Gaming drin. Ich habe nur gerade eine interessante Podcast-Folge gehört. Da ging es drum, ob Gaming nicht sogar irgendwie eine fünfte oder sechste Disziplin von Hip-Hop ist.
Ah, spannend.
Ja,
ja, weil der hat nämlich einen geilen Soundtrack, wo zum Beispiel so Lil Jon, Ying Yang Twins oder irgendwie so Sachen waren da mit drin. Wir hatten für GameCube damals Def Jam Fight for New York. Das war so ein Prügelspiel, wo man aber so Method Man auch spielen konnte und so.
Okay,
deswegen, also irgendwie darüber viel. Und ich würde sagen, so die erste deutsche Berührung war ganz klar mein Blog von Sido.
Okay.
Das wann kam das? 2004, glaube ich. Da war ich dann 7. Ne? Ja, 7. Und ich weiß ganz klar diese Erinnerung, wie ich mit meinem Bruder vom Fernseher stand und auf Viva lief halt dieses Musikvideo von meinem Blog und wir standen davor und haben das irgendwie so, fanden das irgendwie total cool.
Was hat dich da fasziniert? Du hast ja auch direkt visuell gesehen, also das Video hast du ja gesehen. War es auch, dass dann Typ mit einer Maske ein bisschen
gar
aggressiv
nicht mal,
oder die Mucke, die Texte?
Ich muss sagen, so die Texte fast schon am wenigsten zu dem Zeitpunkt. Es war schon eher so die gewisse Härte in den Beats, das Rhythmische und ganz klar so die Reime an sich. Also dieses in Reimen reden fand ich irgendwie voll cool. Und auch so ein bisschen dieses, obwohl das jetzt, würde ich sagen, gar nicht so zu mir als Charakter passt, so dieses Gepose auch so ein bisschen, dieses Ego-Ding und man ist vor der Cam und bewegt sich auch rhythmisch irgendwie, ne, und diese Kraft einfach, so diese Energie, die Hip-Hop einfach hat, so das rüberzubringen, das fand ich, glaube ich, cool. So,
in was für einem privaten Umfeld warst du? Bist du in der Mittelschicht aufgewachsen, wie man das auch immer nennt, oder eher in so einem Problembezirk, dass man sagen kann, man identifiziert sich damit, weil es irgendwie so ein Verbündeter im Herzen ist?
Also, ich würde sagen, Kindheit war immer sehr so Mittelschicht, untere Mittelschicht. Mhm. Ich weiß nicht, kann ich das jetzt gar nicht so genau beziffern. Familiengeschichte so ein bisschen durcheinander, weil meine Eltern auch mal getrennt waren, dann wieder nicht. Ich eine Zeit lang auch, als ich im Kindergarten war, nur mit meiner Mutter war, meinem Bruder. Meine Mutter kommt von den Philippinen.
Ja.
So, deswegen auch so ein bisschen dieses, ein Elternteil irgendwie nicht aus Deutschland-Ding. So, das war dann irgendwie auch schon so präsent, aber so größtenteils schon untere, irgendwie Mittelschicht, würde ich sagen. Also schon recht normale Kindheit gehabt, so. Deswegen rein inhaltlich so dieses Argo-Berlin-Ding hat mich tatsächlich dann nie abgeholt, obwohl zu der Zeit natürlich super präsent war. Wir haben es im Vorgespräch, hat es ja auch kurz angemerkt. Weswegen ich mich eigentlich schnell dann von diesem deutschen Argo-Berlin-Ding auch wieder entfernt habe, weil ich irgendwie gemerkt habe, das gibt mir inhaltlich so gar nichts irgendwie. Und ich glaube, das Erste, was dann kam, war ungefähr zeitgleich, glaube ich, Savage und Azad, dieses All-for-One-Ding.
Mhm.
Das weiß ich noch, habe ich sogar, damals in der, dann war ich noch in der, ja, ich glaube in der vierten Klasse, da durften wir so ein.
Da durftest du schon Savasch hören?
Also ja, meine Eltern haben nie was dagegen gesagt tatsächlich. Da durften wir einen Tag lang Musik mit in die Schule bringen.
Geil.
Und ich habe mitgebracht von Sean Paul Temperature.
Ja.
Und halt All for One von Savage und Azad und habe das der Klasse vorgespielt und fand es total cool.
Ja.
Ist auch ein cooler Song bis heute, finde ich. Genau, und dann kam.
Das ist mit dem Kinderchor, oder?
Genau,
das,
ja, ja. Und dann kam irgendwann, was mich so, also was dann die Brücke geschlagen hat zu, ich höre Rap und will vielleicht auch selber anfangen zu rappen, war tatsächlich Sammy. Aber mit dem, wie ist das, Dis, wo ich herkomme, das Album.
Boah, geil, ja.
2009, mhm, glaube ich? 2009 oder 10?
Kann gut sein, ja. 2010, glaube ich.
Genau, und das war so in dem Moment dann so die Inspiration, selber auch Mucke zu machen, weil ich gemerkt habe, okay, sonst gibt's irgendwie, also das, was gerade aktuell ist, gibt mir inhaltlich nicht so viel.
Mhm.
Und ich möchte irgendwie Mucke machen, die so ein bisschen, keine Ahnung, Positives oder irgendwas gibt, irgendwas, weiß ich nicht, was, ja, Positives vermittelt so. Genau. Ja.
War das deine erste Berührung zu Sammy? Das Album? Und hast du dir dann rückwirkend wahrscheinlich die alten Sachen angehört?
Ich glaube, es war die erste Berührung. Also, wenn man das jetzt unterteilen wollte, war meine erste Berührung mit so Oldschool-Hip-Hop, wenn man das jetzt so sagen möchte, war durch einen Freund von meinem ganz großen Bruder. Der hatte mir mal so einen USB-Stick gegeben mit Blumentopf drauf.
Mhm.
Genau, ich glaube mit dem, ich weiß nicht, welches Album das jetzt gerade ist, das mit dem Bleistift, dieser Bleistift-Song, weißt du es? Kennst du den?
Ja, ja, klar.
Baba Castell und bla bla bla.
Mhm.
Weiß nicht, ob es großes Kino war. Ich weiß es nicht mehr. Aber
Zettel und Stift heißt das, glaube ich.
Genau, ja. Genau, aber dann, nee, das erste Mal Sammy war tatsächlich hier, bis die Sonne rauskommt und diese Singles dann von Dis, wo ich herkomme.
Ja, da schließt sich ja eigentlich ein bisschen der Kreis, ne, auch zu Sido. Weil Sido, mein Blog, ist ja selber inspiriert von Blumentopf.
Ja, ja, fair.
Ne?
Ja, auf
das
jeden,
ist mein
stimmt.
Blog und nicht Blumenplopf sein Talk. Blog. Talk. Wie
ja,
auch immer.
Du stimmt, weißt, was ich ja, meine. Witzig. Nie drüber nachgedacht.
Ich mag total Blumentopf.
Mhm,
also ich liebe Blumentopf. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass die immer so ein bisschen untergehen.
Ja.
Wenn in so Goat-Diskussionen und so weiter und wer früher so gefeiert wurde, da gehen die immer so ein bisschen unter. Ich finde sie extrem kreativ und auch, weil sie auch so dieses Freestyle-Ding mit drinne haben, auch in Perfektion ja können, liebe ich. Und ich war auf der Abschiedstour von Blum zweimal auch. Ja, großartig.
Krass.
Großartig.
Ja, fette Shows. Ich habe es nur irgendwie über Insta mitbekommen, ein paar Kollegen waren da.
Ja.
Muss geil gewesen sein.
Absolut.
Ja, habe ich auch leider nie live gesehen. Das ist immer so ein bisschen auch dann vielleicht meiner Generation geschuldet, wenn man sich für so Mucke interessiert, dass man die Leute dann auch so zu der Hochzeit halt einfach nicht gesehen hat, nicht live sehen konnte und jetzt auch irgendwie dann die nicht mehr in dem Ausmaß touren oder nicht mehr live spielen und so, das ist dann immer ein bisschen schade.
Wobei, es kommt ja viel zurück, ne? Man muss mal einfach sagen, also gefühlt ist das ja, aber vielleicht ist auch einfach nur selektive Wahrnehmung und zwar schon immer so da. Ich hatte ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich so vor einem Jahr, anderthalb Jahren vielleicht so angefangen habe, mir ganz viel zurückzuholen, was so in meiner Jugend, was ich da viel gemacht habe. Unter anderem habe ich auch erstmal wieder selber aufgelegt auf so einem Flohmarkt, wo ich nur so Oldschool-Shit gespielt habe, war total geil. Und was halt geil war, die Resonanz der Leute, die haben das total gefeiert einfach. Und ich habe wieder angefangen, Basketball zu spielen selber und bin wieder sehr, sehr viel auf Konzerten unterwegs.
Geil.
Und es ist einfach geil. Und da ist mir halt wieder aufgefallen, dass die ganzen Helden von früher, Curse, Sammy war ich, sind wir auch unfassbar. Den habe ich gesehen mit dem Mickey's Takeover Ensemble, also auf dem Klassik. Im Klassikkonzert, im Klassikorchester in Stuttgart. Das war so unfassbar krass einfach.
Jetzt auf dieser aktuellen Tour?
Genau.
Geil, cool.
Genau. Weil man da mal gemerkt hat, ey, wie geil man eigentlich rappen muss, wenn du keinen klassischen Hip-Hop-Beat hast, sondern wenn du mit so einem Klassikorchester spielst, ist schon. Das war geil. Dendemann, hatte ich ja gesagt, habe ich zweimal gesehen. Zu Umse gehe ich jetzt. Können wir gleich, ist ja das überhaupt, wie ich dich entdeckt habe.
Ja.
Ich habe dich nämlich auf dem Umse-Song Mundpropaganda, also was ja dein Song ist, wo du Umse featurest, aber das wurde mir angezeigt, weil Umse da gefeatured wird und ich habe bis heute höre ich total viel Umse.
Geil, Ehrenmann. Wo bist du, in welcher Stadt?
Kassel.
Ah, okay, cool.
Kassel. Ich habe damals, das habe ich... Umse, Ehrenmann, komm mal in meinen Podcast. Er sträubt sich etwas. Aber ist auch völlig.
Ist doch fair. Also.
Klar, ist auch völlig okay, war nur Spaß. Ich wollte darauf hinaus, weil ich hatte ihm auch geschrieben, ich kenne Umse schon so lange, der hat irgendwann mal, ich sag, sorry Umse, ich sag's wieder falsch, war es MySpace oder irgendwo zu, hat er zu aufgerufen, es war glaube ich auf MySpace, hat er aufgerufen, hey, pass auf, ihr könnt für mich voten, man kann irgendwie einen Auftritt auf dem Hip-Hop Open gewinnen, als Newcomer, da war er ein Newcomer.
Witzig.
Und ich habe mir seine Sachen angehört und habe für ihn gewotet.
Geil.
Und der hat auch tatsächlich gewonnen, er hat den Slot bekommen.
Krass, aber welches Jahr war das dann, so 2006, 2007, 2008?
Ja, ich bin jetzt nicht ganz firm, wann sein erstes Album kam. Rheinisches Blatt kam dann irgendwann danach, das Album.
Ah, Rheinisches Blatt war 2008, glaube ich.
Das kann gut sein, ja. Und dann davor, ja, vielleicht war es so 2004, 2005, 2006. Und da habe ich für ihn gewotet. Und seitdem, es ist auch einer der wenigen Künstler, wo ich jede Vinyl besitze.
Krass.
Ja.
Das ist eigentlich das beste Kompliment, was man haben kann, oder? Also, dass man so.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich, wenn man aus dem Ego gesprochen, wenn ich sage, das ist natürlich das höchste Kompliment.
Ja, ja.
Nee, aber klar. Logisch, ja. Dendemann, klar auch, ne?
Mhm.
Aber dann wird schon dünne, wo ich wirklich Tribe im Englischen, aber.
Krass, hast du jede Platte von denen wirklich? Also jedes Album?
Ja.
Krass.
Ja,
auch eins, zwei, alle Vinyls?
Alle, die es gibt, auf jeden Fall. Alle, die es gibt. Ich
bin ein reicher Mann.
Ich bin ein reicher Mann. Ich habe jetzt tatsächlich erst noch eine alte Vinyl mir ergattert, da auf so einem Hip-Hop-Flohmarkt in Wiesbaden.
Mhm.
Die Hand aufs Herz, Maxi. Da ist ein B-Seiten-Track drauf mit Nico Suave zusammen und andere Prioritäten.
Krass. Und dann bist du einfach zufällig dahin, hast die gesehen und dachtest dir, oh mein Gott, das ist der beste Tag meines Lebens? Oder?
Ja.
Okay,
ja.
Krass.
Ja, das ist total crazy, wenn man in so einem Flow drin ist, wo man, dass ich vor anderthalb Jahren angefangen habe, mir Dinge wieder in mein Leben zu holen, was ich früher gemacht habe, kommt jetzt nicht von ungefähr. Ich habe eine Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht, würde ich erstmal so zusammenfassen. Und wenn man dann so auf einer Reise ist, die total geil ist, öffnen sich einfach wieder Dinge. Man läuft ja auch total offen, oder ich laufe jetzt mal, ich spreche immer nur von mir, ich laufe total offen durch die Gegend. Und ich war jetzt nicht wegen dieser Plattenbörse in Wiesbaden, sondern ich war auch spontan in Wiesbaden, weil dort der Founders Summit war, ist so eine Gründermesse, sage ich mal, Unternehmermesse. Ich wollte eigentlich erst gar nicht hingehen. Und dann haben mir zwei Menschen gesagt, dass sie da sind. Ich habe gesagt, ja geil, doch, gehe ich auch hin. Habe ich Bock drauf, war eine total geile Messe. Total geile Vorträge. Habe auch Marc da getroffen, der auch, wir wussten nicht voneinander, dass wir da sind, haben uns da dann getroffen. Und ich bin dann da auch über Nacht geblieben und nach der Messe laufe ich zu Bettina Momm. Die hatte mich eingeladen mit ihrem Mann, sich da zum Essen und übernachten, blablabla. Und laufe da so lang und sehe Plakat Plattenbörse am nächsten Tag. Ich so, geil.
Krass.
Dann bin ich auf diese Plattenbörse gegangen und dann sehe ich da einfach, boah, eins so. Ich dachte mir, wie kann man das denn verkaufen?
Krass, darf ich fragen, wie teuer?
Richtig geil. Er wollte 37 Euro für haben, was ich schon wenig finde, jetzt ehrlich gesagt, für eine 1-2 Max. Und der hat sie mir dann am Ende für 20 gegeben.
Krass.
Ich habe, wie heißt der DJ von, also komme ich nicht drauf, Fiction, nee. DJ Fiction? Doch, klar.
Schon
DJ
mal
Fiction.
Gehört, ja.
DJ Fiction. Ich habe, glaube ich, auch gerade Blödsinn gelabert. Ich glaube, auf seiner LP ist dieser Track mit Dendemann und Nico Suave und andere Priorität. Es hat ein Produzentenalbum, wo Dendemann-Track drauf ist. Das habe ich da auch gefunden. Für 60 Euro, glaube ich. Und er hat mir dann beide zusammen für 80 gegeben.
Geil. Cool, ja. Die guten.
Nicht für 40, beide zusammen für 60. So rum.
Und richtig Dinge kommen einfach.
Und was total witzig war, ich stand da, das war riesig einfach, ne? Das war im Kulturhaus in Wiesbaden. Es war einfach wieder schön zu sehen, wie einfach Vinyl noch gefeiert wird.
Ja.
Ne? Und wie viele Menschen da auch waren, die sich einfach mit Vinyl auseinandersetzen, über alle Genres hinweg.
Mhm.
Und dann gab es halt einen Dude, der hatte so vier Fächer, nur 90s Boom Bap, Englisch und die ganzen 90s Deutsch Kram.
Mhm.
Und da stand ich da, das war ja, ne, wirklich hier beste Tag meines Lebens, so gefühlt. Und dann kam noch ein Mädel dazu und hatte den Verkäufer angesprochen, ob er ihr helfen könnte. Sie sucht für ihren Freund 90s Golden Era Kram, das wollte er unbedingt haben, sowas wie Nas. Und dann haben die so ein bisschen gesprochen, dann hatte er sich aber irgendwie um andere noch gekümmert. Manche, hier, ich kann dir auch ein paar Sachen zeigen, ne? Also wenn dein Freund wirklich Nas hört, hier kannst du auch Tribe und so, alles so in die ähnliche Richtung. Ist aber eher so jazzig.
Mhm.
Und sie so, nee, das hört er doch gar nicht, so jazzig und so soulig. Ich so, ja gut, es ist aber halt NAS. Ne? So, ja, vielleicht doch nicht. Ich so, ja, oder er hört da so Richtung Wu-Tang. Ja, Wu-Tang kann auch sein. Da hat sie immer noch so mit ihrem Freund telefoniert und wir haben sie so beraten. Und deswegen hat er mir dann die Platten günstiger gegeben, weil er meinte, du hast meine Kundin so geil beraten.
Ja, cool.
Und dann hat sie mit ihrem Freund telefoniert und hat am Ende nichts genommen. Und meint so, das tut mir jetzt total leid, ne, dass ich jetzt nichts nehme und auch zu mir so, und du hast mich so gut beraten. Und ich meinte nur so, nee, es tut mir für deinen Freund leid, dass er einfach NAS nicht hört.
Aber also die Frage ist ja, was hört das? Was hat er denn gesucht, der Freund?
Ja, ich habe aus dem Gespräch, also wie gesagt, die haben da miteinander telefoniert, das war dann irgendwie zum Schluss waren sie dann bei Wu-Tang. Mhm. Hatte er aber nichts.
Ja, okay.
Hatte er aber nichts, gut. Aber das sind so die Momente, wenn man, wie gesagt, offen durch die Gegend läuft, dann nimmt man sowas wahr.
Ja.
Ist auch genau, wie man Musik wahrnimmt. Ich bin auch, Rap ist ja so wichtig für mich. Für mich sind das immer Rapper, Musiker, du auch, wie so Mentoren.
Krass.
Ne? Mit ihren Texten.
Mhm.
Und das Witzige ist, es kommt immer genau zur richtigen Zeit.
Mhm.
Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, down bin beispielsweise, kommt genau der richtige Song, dass ich nicht mehr down bin. Wenn ich irgendwie einen Input brauche, Kreativität oder so, weil ich gerade irgendwie eine Podcast-Folge was schreiben will oder so, kommt genau der richtige Song, wo dann Impuls drin ist, wo ich denke, wow, genau so krass, kann ich mit einbinden und dann entsteht irgendwas. Das ist total crazy.
Geil, ja, so muss sein. Also dafür macht man Musik ja auch. Und es ist immer schön, wenn man so von, ich sag mal jetzt so Nicht-Musikern, so Situationen hört oder Komplimente hört, wo man sich selber auch denkt, weil ich bin ja auch Fan in erster Linie und ich höre ja auch Musik in erster Linie, als dass ich Musik mache, weißt du?
Ja.
Dann freue ich mich immer, wenn Leute so erzählen, ja, und dann habe ich in dem Moment dann das gehört von dir und dann fand ich das so cool und denke mir so, krass, ich habe das mit anderen Songs, wo ich auch genauso denke, und wenn ich von Leute höre, dass sie sowas bei mir fühlen, ist das so, dass, also, krasser geht's nicht, weißt du?
Ja, vor allem, ich bin mittlerweile auch Fan tatsächlich davon geworden, es einfach auch mal mitzuteilen.
Ja.
Das habe ich auch, mache ich auch erst seit anderthalb Jahren. Mhm. Also ich habe dich ja schon vorher entdeckt. Ne? Wann kam das Album raus? Ich kann hier gucken.
22, das letzte, genau.
Genau.
Ende 22.
Da war ich noch nicht so weit, dass ich dich jetzt einfach angeschrieben hätte und gesagt, hey, hast du Bock in meinen Podcast zu kommen? Mhm. Und auch vorher, hey, ich feiere deine Musik. Ich habe ja auch irgendwas dazu geschrieben. Ne? Bedeutet mir viel, gibt mir viel, bla bla bla. Hätte ich zu der Zeit noch nicht gemacht, weil ich einfach noch gar nicht so weit war, einfach Menschen anzuschreiben und zu fragen, hey, hast du Bock in meinen Podcast zu kommen?
Cool.
Ja, und das hat sich alles erst so entwickelt. War auch ein Autor da mit verantwortlich fürs Lars Ahmed. Marc kann schon nicht mehr hören, weil Lars Ahmed sehr oft genannt wird.
Ja.
In diesem Podcast, der hat mich zu ganz vielen Dingen inspiriert. Mhm. Aber witziger Bogen auch. Nächsten Monat nehme ich mit ihm einen Podcast auf.
Geil. Also Marc, freust du dich? Jetzt mal. Ja, Marc freut sich.
Marc freut sich auf jeden Fall. Und genau, das führt mich einfach dazu, dass ich dann einfach anfange, Leute, ihnen auch zu spiegeln, hey, deine Musik ist einfach wichtig. Ich habe jetzt einfach, Awen heißt er, kennst du den amerikanischen Rapper?
Sag nochmal.
Awen, glaube ich, ausgesprochen, nee. A-V-O-N oder A-W-O-N.
Nee, sagt mir nichts.
Macht auch, ich würde mal sagen, das, was du so auf Deutsch machst, machst du ja auf Englisch auch sehr jazzig, soulig cool. Immer und geile Texte, geile Beats und ich komme sehr oft über Beats. Und ich saß im anderen Podcast und hatte da mit jemandem gesprochen. Das war auch so eine witzige Geschichte. Da ging es eigentlich rein um Business, war ein Business-Podcast. Und er kam rein ins Studio, also nicht hier, das haben wir in München aufgenommen, und hatte ein Paket in der Hand und meinte, boah, ich muss das erstmal auspacken, ist gerade angekommen, ich habe mir Platten bestellt. Ich so, okay, direkt Ebene.
Mhm.
Und es waren halt Hip-Hop-Platten. Es war geil. Gangsta, Rakim und so. Ich so, geil. Und dann haben wir halt auch so über Hip-Hop gesprochen. Er hat mich halt gefragt, so, was gibt dir Hip-Hop? Und da habe ich dann auch gesagt, Hip-Hop ist für mich immer wie so ein Soundtrack durch mein Leben. Es gibt einfach gewisse Tracks, die kann ich nutzen. Wenn einer fragt, wie geht's dir gerade, kann ich einfach sagen, hör dir den Track an. Dann weißt du ganz genau, wie es mir geht. Also wenn man Zugang zu dieser Mucke findet.
Mhm.
Und das war zu dem Zeitpunkt, habe ich ihm gesagt, bei mir ist das im Moment Awen, ist das total so. Und der so, krass, ja, kenne ich auch nicht. Und da habe ich mir überlegt, warum erzähle ich das allen anderen, aber nicht Awen selber? Und habe ihm das halt einfach geschrieben.
Geil, und hat er geantwortet?
Ja, der hat sich total gefreut.
Geil. Ist das, also, ist das ein ist der groß? So ist
ich
der,
weiß immer nicht, was groß heißt. Also jetzt, wenn man jetzt unter monetären Gesichtspunkt, würde man wahrscheinlich sagen, nein. ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt kein, er ist nicht auf dem Level von Jay-Z oder so.
Ja. Also ich meine nur, so ist es lucky, dass er dir geantwortet hat, weil er sonst 1000 Nachrichten bekommt und ist voll eigentlich nie auf was antwortet. So.
Ich hab keine Ahnung. Ehrlich gesagt hat mich das vielleicht sogar früher immer davon abgehalten, sowas zu machen.
Mhm.
Wobei ich nie direkt drüber nachgedacht habe, aber es hätte mich wahrscheinlich davon abgehalten, dann auch vielleicht keine Antwort zu bekommen. Oder na, das ist ja so diese Angst vor Zurückweisung vielleicht. Ja, ne? Es steckt da immer so ein bisschen dahinter.
Ja, voll.
In der heutigen Zeit ist es völlig okay, wenn Umse keinen Bock hat, in meinen Podcast zu kommen. Ne?
Mhm.
Ich habe gefragt, das ist das Wichtige. Ne? Hätte er ja sagen können. Ne?
Ja.
In dem Fall hat er jetzt nichts gesagt. aber wie gesagt, es ist völlig okay. Aber wenn man dich fragt, weiß man es halt nie.
Total, ja.
Ne? Und das ist zum Beispiel so ein Satz von Lars Ament, der immer sagt, ja, wenn du nicht fragst, hast du das Nein schon. Und das fand ich so einprägsam. Und von daher, aber ich weiß nicht, aber er hat sehr schnell geantwortet, genauso wie Lars Ament mir auch sehr schnell geantwortet hat. Und auch da ist immer die Frage, ist der jetzt big? Der ist 13-facher Bestseller-Autor und so. Ich würde jetzt sagen, für mich in der Welt ist er big.
Mhm.
In meinem Umfeld kennt ihn niemand. Ja? Das ist auch immer so witzig. Und von daher, ich stelle mir so diese Fragen gar nicht mehr. Aber ich finde es einfach schön, denen das Feedback weiterzugeben.
Ja.
Und auch immer das, weil du gesagt hast, hey krass, hast von denen allen Platten. Wenn ich Fan von jemandem bin, dann möchte ich ihn auch supporten, also auch finanziell supporten. Dann ist für mich völlig klar, dass ich Merch kaufe, dass ich Platten kaufe,
geil,
weil ich es eh geil finde. Und warum soll ich es mir nicht kaufen?
Cool, du bist der optimale Fan.
Ich bin der optimale Fan, genau.
Ja, aber ist ja voll schön, also auch aus Sicht jetzt eines Rappers so, ich kriege ja auch ab und zu mal so Nachrichten von Leuten, die dann so sagen, ey, ich habe den Song gehört, ich find's voll cool. Also ist ja, wofür macht man sonst Mucke jetzt, abgesehen dafür, dass man es auch für sich selber natürlich in erster Linie macht.
Ja.
Wenn nur eine Person das schreibt oder so, ne, ist doch das Geilste. Auch manchmal schreibt mir so jemand, ja, ich war jetzt neulich hier mit meinen Homies am See, wir haben gechillt und deinen Song gehört, war voll geil, hat voll gepasst. Ich denke mir so, oh mein Gott, das ist das Geilste.
Ist crazy, ne?
Wenn man dann denkt, oh, man chillt auch manchmal mit seinen Freunden irgendwo und dann läuft ein Song, den irgendwie gerade alle fühlen und so, das ist doch wirklich cooler wird's nicht.
Aber wir waren ja an dem Punkt stehen geblieben, dass du erzählen wolltest, wie du überhaupt angefangen hast, Mucke zu machen. Weil ich würde mich jetzt fragen tatsächlich, jetzt erstmal nicht, warum du Mucke machst, sondern die Mucke, die du machst, von dem Background her, von den ganzen Rappern, die du gerade aufgezählt hast, die so, was so der erste Kontakt war, finde ich den Bogen sehr weit, genau zu diesen jazzigen, souligen Beats und auch zu den Texten. Also wie kam es dazu?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, genau, wir waren gerade bei Sammy, das, wo ich herkomme. So, das habe ich irgendwie gefühlt im Sinne von, ich hatte Lust, auch sowas in die Richtung zu machen. Und das Album ist ja so soundästhetisch gar nicht so das, was ich jetzt heutzutage mache zum Beispiel. Ich habe dann angefangen, zeitgleich einfach so Beats zu bauen im Sinne von einfach so drauf los. Ich habe meine erste DAW bekommen, Fruity Loops gecrackt von meinem ganz großen Bruder. Der witzig, also ist sehr lustig, weil der hat überhaupt nichts mit Musik zu tun.
Ja.
Der hört so relativ viel Power Metal und eigentlich auch nur Metal.
Okay.
Oder ja, zwischen Hard Rock und Metal. Und der ist aber ein total computeraffiner Typ. Also er ist auch Informatiker und bin mit dem groß geworden, nur Gaming und Zocken den ganzen Tag und so. Und der hat mir dann damals, warum auch immer, eine gecrackte Fruity Loops Version gegeben. Und er hat diese DAW auch einmal selber benutzt, indem er einen Song geschrieben hat. Also er hat ein Pianostück geschrieben am Computer.
Okay.
Also in die DAW geklickt, einfach die MIDI-Noten. Er hat aber selber keine Ahnung von Musik. Was hat er natürlich gemacht? Er ist auf Wikipedia gegangen und hat sich durchgelesen, wie funktioniert eine Tonart und hat dann so ganz systematisch gedacht, okay, ich schreibe jetzt einfach Musik, als wäre es so eine Naturwissenschaft, was sie auch ist, aber. Und hat dann ganz systematisch einfach ein Stück komponiert nach den Regeln einer Tonart. Und das so klang es dann auch, aber es ist einfach eine sehr lustige Herangehensweise. Und ich hatte halt diese DAW und ich habe zu dem Zeitpunkt schon seit ein paar Jahren Geige gespielt.
Okay.
Das war so meine erste Berührung mit Musik direkt, weil mein Vater war Geigenlehrer. Und ich habe dann an irgendeinem Punkt, als ich 6 oder 7 Jahre war, habe ich gesagt so, Papa, ich würde gerne Geige lernen. Hast du nicht Bock, mich zu unterrichten?
Mhm.
Und nach und nach kamen dann irgendwie andere Instrumente dazu. Meine Mutter hat mir irgendwann mal eine Gitarre geschenkt. Wir hatten mal ein Klavier auch bei uns stehen, so ein E-Piano. Und habe da irgendwie autodidaktisch angefangen zu lernen. Und habe das immer so mitgenommen ich probiere bei Fruity Loops rum, irgendwelche Beats zu bauen von keine Ahnung, auch mal so Dubstep-Sachen oder, keine Ahnung, modernere so Trap-Beats oder alles mögliche einfach so ausprobiert, um diese DAW auch zu lernen. Mhm. Und so fing das an, dass ich so erste Beats hatte und habe einfach drauf losgeschrieben, immer mit dem Ziel, irgendwas Inhaltliches rüberzubringen. Also nicht irgendwie so, also weil ich hatte immer das Gefühl, ist auch ein bisschen klischee-mäßig, aber so ein bisschen diesen Gegenpol zu haben zu dem Gangster-Klischee und so, weißt du, was so gerade irgendwie aktuell war. Und hab zeitgleich halt immer auch nach Hip-Hop gesucht, der mir textlich gleichzeitig auch was gibt. Weißt du?
Und das war ja in der Zeit total schwierig, ne? Deswegen, ich kann das total nachvollziehen, weil das war ja, jetzt müsste genau die Zeit gewesen sein, wo ja Akro Berlin so big war.
Genau, also das war, also als ich angefangen habe zu rappen, war das schon wieder fast schon wieder vorbei. Also es war so 2009, 2008, 9, 10, da habe ich so angefangen Texte zu schreiben. Was ich zeitgleich herausgefunden habe, war quasi, was es für Musik bei mir im Umfeld gibt, so lokale Sachen. Mhm. Und da habe ich dann angefangen, ich sag dir wahrscheinlich alles gar nichts, aber so SBK Basement, Buddy, das sind so, das sind einfach für mich ultra krasse Rapper so aus der Area einfach. Also aus Dortmund, aus dem Ruhrgebiet. Und da habe ich dann auch viel gemerkt, so die geben mir textlich irgendwie mehr in die Richtung, wo ich auch hingehen möchte. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, okay, die machen das, wo kommen die denn eigentlich her? Was haben die für Roots? Ne, zeitgleich natürlich geguckt, okay, wo kommt Sammy her? Was hat der vorher gemacht? Ne? Und dann immer angefangen zu diggen und zu hören, okay, was war früher? Was gab es früher für Sachen? Und dann einfach gemerkt, okay, krass, die älteren Sachen passen mir von den Beats viel lieber, also einfach rein geschmacklich und inhaltlich, okay, krass, das ist irgendwie viel mehr das, was ich immer machen wollte, was ich gesucht habe. Genau, und dadurch irgendwie dann zu den alten Sachen gekommen und da nach und nach mehr gedickt.
Ja, und jetzt hatte ich ja schon im Vorgespräch gesagt, als ich dein Alter erfahren habe, da habe ich ja, glaube ich, auch gerade im Intro gesagt, dass ich es krass finde, wie man mit dem Alter so reflektiert sein kann. Weil ich empfinde deine Texte als extrem reflektiert. Also du sprichst Themen an, die mir auch jetzt in den goldenen 90er Jahren, zumindest bei dem Deutschrap, jetzt nicht aufgefallen sind. Ne? Auch, auch beim Sammy ging es ja eher um Ego, ne? Sich darstellen. Und finde ich auch total. Ich habe immer auch noch so eine Battle-Attitüde in mir, so ein Herz dafür tatsächlich. Ich auch voll. Mag das auch total, vor allem wenn es bewusst passiert. Ne? Also wenn man bewusst weiß, okay, jetzt ist man im Ego einfach des Spaßes wegen, dann ist das ja auch total cool. Aber du greifst ja in deinen Texten total viele Dinge einfach auf, wie auch Ego, Angst haben, einfach die Momentschnipsel genießen. Da musste ich gerade so dran denken, als du von den Homies, die ich jetzt nicht kannte, bei denen du so gedickt hast, du hast, glaube ich, das letzte Lied auf deiner letzten LP, bis demnächst heißt, glaube ich, der Song, wo du auch so ein bisschen drüber redest, hey, wir haben schon viel geschafft, wir haben jetzt nicht viel Kohle verdient, aber wir haben einfach eine geile Zeit.
Ja.
Und das ist ja das, was mich auch seit 2 Jahren extrem so rumtreibt, dass das ja eigentlich viel, viel mehr wert ist, als jetzt immer Kohle nachzujagen und sagen, hey, ich möchte jetzt total viel Geld mit verdienen. Aber ich finde das total geil, dass du das mit Mitte 20 hast. Und ich musste 50 werden. Also ich habe nie dem Geld nachgejagt. Das war tatsächlich, das hatte ich schon immer in mir. Hat mir nie so viel bedeutet. Aber da so wirklich reflektiert drüber nachzudenken und ist einfach geil. Finde ich cool.
Geil. Ja, so muss sein. Das zieht sich ja komplett durchs Leben. Nicht nur auf Musik bezogen, sondern auf alles irgendwie, was ich mache. Also natürlich ist Geld auch wichtig und auch gerade wenn so Hobbys auch mit beruflichen Sachen vermischen, ist es natürlich immer schwierig, so auch an einem gewissen Punkt zu sagen, ich muss das Geld verdienen, so sonst kann ich das in dem Maß auch nicht machen, so. Weil in meinem Fall, ich bin ja Musiker, aber ich bin auch noch selbstständig als Videograf, deswegen cool. Geil, dass wir mit Video machen. Genau, ich bin sonst auch Videograf und Hip-Hop findet bei mir auch durchweg überall statt. Und es ist immer nicht nur die Mucke, die ich mache, sondern auch so, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber so wie man auch mit Menschen umgeht, ne? Und Hip-Hop ist mehr als nur die Sparten, die es hat, also die Kunst, die man tatsächlich macht, sondern auch für mich so, wie gehe ich mit anderen Leuten um, so Respekt, ganz großes Thema, auch Dankbarkeit, total wichtig für mich. Und einfach irgendwie cool mit seinem Gegenüber umzugehen, so das ist für mich auch noch mal mehr Hip-Hop als zu rappen. So.
Ja, finde ich richtig stark. Ich würde da gleich noch mal ein paar Themen aufgreifen, nur weil du das gerade gesagt hast, dass das Rap ja mehr ist als jetzt, ne? Es geht ja, also mir geht es auch sehr stark um die Kultur. Ich bin ja so groß geworden, bin so dankbar dafür, dass ich die Hip-Hop-Kultur für mich erfahren durfte und durchleben durfte, weil sie mir persönlich einfach ganz viele Grundwerte mit auf den Weg gegeben hat, die für mich so selbstverständlich sind, ich aber ganz oft feststelle, die sind gar nicht so selbstverständlich. Sowas wie Authentizität.
Ja.
Es gibt ja, glaube ich, keine Subkultur auf der Welt, würde ich mal sagen, wo Authentizität so eine Rolle spielt. Dieses Be Real, was ja manchmal auch so ein bisschen inflationär benutzt wird. Aber im Kern, so wie ich Hip-Hop wahrgenommen habe, geht es da einfach drum. Und da ist es halt auch wieder ne, Toleranz, völlig egal, wo du herkommst. Mhm. Alt, jung, männlich, weiblich, Migrationshintergrund, kein Migrationshintergrund. Sei einfach das, was du bist. Geh auf die Bühne ne, und leg los.
Voll.
Und ich mag auch da diese Attitüde. Und das hat total viel auch mit Unternehmertum tatsächlich zu tun. Auch mit wenigen Mitteln viel zu machen.
Mhm.
Ne, und so ist ja auch Hip-Hop in der Bronx entstanden. Die hatten ja einfach nicht viel. Ne? Die hatten ihre Stimme. Hatten dann Plattenspieler und dann wurde einfach Rap und Hip-Hop, und dann kam Tanzen und so weiter, DJ noch, dazu wurde daraus aus ganz wenig viel zu machen. Total geile unternehmerische Einstellung eigentlich. Das verbindet mich auch immer so und Hip-Hop mit Unternehmertum. Und mein Take, den ich jetzt gerade verfolge, ist ja, ich möchte gerne, mache Finanzierungsberatung, überwiegend im Franchise-Kontext, also Menschen, die sich im Franchise-System selbstständig machen wollen. Die begleite ich durch den Finanzierungsprozess. Ist auch total wichtig, weil ganz viele große Sachen werden auch nicht umgesetzt, weil die Leute das Geld nicht bekommen.
Mhm.
Deswegen ist es wichtig, dass man die auch durch den Finanzierungsprozess begleitet. Ich würde aber gerne, weil ich feststelle, dass viele Franchise-Systeme noch gar nicht so weit sind, wie ich mir das vorstelle, weil es da eben sehr stark um dieses Thema Geld geht. Ja. Ne? Geld verdienen.
Wie immer.
Wie immer. Und ich würde das gerne ein bisschen anders machen. Und so ein Take ist, ich würde gerne die Hip-Hop-Kultur ins Franchising bringen.
Ja.
Also einfach so von den Werten her, von der Einstellung her.
Ah, okay. Ja.
Von der Einstellung her. Mhm. Das ist so, ich brauche immer so Bilder, ne, mit denen ich meine eigenen Projekte und so beschreibe. Und das finde ich ganz spannend und spannend finde ich, dass sehr viele Menschen zuhören, also auch aus der Franchise-Branche, wenn man mit denen darüber spricht, weil die das einfach selber spannend finden.
Ja, und wahrscheinlich, weil jetzt auch so Menschen in so Positionen kommen, die halt einfach mit Hip-Hop groß geworden
Absolut,
sind. Ne? Das ist ja jetzt auch das, denke ich mal, das erste Mal so, ne, dass solche Leute in Positionen kommen, die sich dann auch denken, ah krass, das war auch der Sound meiner Jugend so. Und das findet dann wahrscheinlich mehr, weißt du, Leute hören da einfach besser zu, weil sie damit irgendwie relaten können. So.
Ja, absolut. Aber auch, wie gesagt, auch Leute, die noch gar keine so Berührungspunkte hatten mit Hip-Hop, finden das schon spannenden Gedanken, weil neben Authentizität, Toleranz, Respekt und so weiter ist ja dieser Each-One-Teach-One-Gedanke, der aus dem Rap einfach für mich kommt.
Ja, voll.
Das ist ja prädestiniert für Franchise, ne? Gibt einen Franchise-Geber, der hat das Wissen und gibt das Wissen an seine Franchise-Nehmer weiter und umgekehrt dann aber auch wieder, der Franchise-Geber, wenn er clever ist, profitiert auch von dem Wissen, was die Franchise-Nehmer im Laufe der Systemzugehörigkeit sammeln. Und dann ist das so eine geile Community einfach.
Ja, geil. Und ja, Hip-Hop. It is.
Ja, absolut.
In allen Lebenslagen. Ja, total. Weil du es auch vorhin gesagt hast, ohne Hip-Hop wärst du nicht selbstständig geworden. Ich glaube, das ist bei mir genau das Gleiche. So. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Ausbildung angefangen habe als Mediengestalter, Bild und Ton, habe ich einfach, also nach wie vor auch, aber habe ich einfach so viel mit Leuten rumgehangen, die selber Mucke gemacht haben oder Mucke machen. Mhm. Und da war natürlich ganz schnell dieser Punkt mit, ach, du machst doch was mit Kameras, nicht Bock, irgendwie Musikvideo für uns zu machen, ne?
Ja.
Und dann waren so diese Jahre, wo man einfach wirklich mit Homies rumgerannt ist und einfach so Run and Gun einfach Musikvideos geballert hat, einfach auch, weil natürlich für mich geil zum Lernen, für die cool, die kriegen Musikvideo, man hat eine coole Zeit. Und das waren dann an irgendeinem Punkt auch die ersten Projekte so, wo dann irgendwie so ein bisschen Kohle bei rumkam auch, ne? Und ich glaube, hätte es das nicht gegeben, wäre es für mich auch überhaupt gar nicht denkbar gewesen, dann zu sagen, okay, ich werde jetzt selbstständig als Videograf und sehe darin auch irgendwie eine Chance, Geld zu verdienen, aber hatte davor auch diese Schule von, ich mache super viel umsonst und mache einfach, weil ich Bock habe, habe aber dadurch auch profitiert, weil ich dadurch einfach gelernt habe. So, ne? Und hätte es das auch nicht gegeben, würde ich jetzt auch was anderes machen. Deswegen, alles irgendwie, auch in meinem Leben, vieles kam einfach so zu mir. Einfach, weil es gerade so, die haben gerade ein Video gebraucht, okay, dann mache ich das und merke dann, okay, cool, das könnte auch was für mich sein. Genau.
Ja.
Deswegen.
Ja, du hattest ja eben selber die Formulierung benutzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch.
Ja.
Ich glaube aber tatsächlich dran an diese Universumsgedanken. Ne? Wenn du dich auf den Weg machst, für eine gute Sache, sage ich jetzt mal, wirft dir das Universum auch schon die richtigen Dinge hin, die du brauchst. Dann kommen die richtigen Leute in dein Leben, kommen die richtigen Angebote in deinem Leben, damit du dein Ding machen kannst. Und ich würde auch so weit gehen, also ich entdecke ganz viel Spiritualität tatsächlich in deinen Texten, ob das jetzt von dir bewusst oder unbewusst war. Man muss immer ein bisschen aufpassen mit dieser Begrifflichkeit. Das ist nämlich das Zweite, was ich gerne in das Unternehmertum reinbringen würde, mehr Spiritualität. Aber da schalten ja die meisten Menschen, wenn du den Begriff schon sagst, sagen ja, halt ja hier, zünde mal mit deinen Räucherstäbchen da deine Kalendersprüche an.
Ja, der Begriff ist halt einfach zu groß, so glaube ich, für die meisten und so ungreifbar irgendwie auch. Aber ich glaube, die meisten sind, also ich glaube, viele Leute sind spirituell, ohne es so bezeichnen zu würden, oder?
Ja. Habe ich bei mir ganz viel auch entdeckt. Also ich war genau der früher gesagt hat, geh weg mit deinen Kalendersprüchen. Aber so in der Reflexion habe ich festgestellt, okay, ganz viele Dinge aus der Spiritualität habe ich intuitiv einfach, einfach gemacht.
Ja.
Was ja geil ist. Also vor allem gerade, wenn man intuitiv ist, hat man eh schon mal den Proof, dass man noch sehr eng bei sich selber ist, ne? Seinen Kontakt noch zum Inneren hat, was ja leider viele verloren haben, ne, weil in der heutigen Gesellschaft halt Leistung überwiegend zählt. Hast du auch auf irgendeinem Track mal verwurstelt, diesen Satz mit Leistung. Du hast auch über Angst gesprochen. Gibt es irgendwas, wovor du aktuell noch Angst hast?
Ich glaube, ich würde ganz klar sagen, dass ich so das, also so, also ich würde direkt sagen AfD und die aktuelle politische Lage so. Das ist auch so das erste Mal in meinem Leben, so die letzten Jahre, dass ich so bewusst merke, okay, shit, du hast wirklich Angst so um Freunde, um deine eigene Familie, um mich selbst auch Angst, um, keine Ahnung, um die ganze Welt und auch nicht nur Deutschland, Europa, sondern auch, okay, das ist ja irgendwie eine Bewegung, die auf der ganzen Welt stattfindet.
Ja, absolut, ja.
Genau, das macht mir schon Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das und ich glaube, die klassische Existenzangst von allen Selbstständigen zu einem gewissen Grad. So, also man kennt es, glaube ich, ist auch so ein bisschen phasenweise, ne? Wie laufen die Monate, so gibt's genug Projekte, gibt's genug zu tun, dann hat man wieder ganz viel zu tun und so, diese Wellen gibt's ja. Und ich glaube, so eine gesunde Existenzangst, die hat, glaube ich, jeder.
Wie gehst du damit um, wenn du jetzt mal wieder gerade eine Phase hast, wo das hochkommt, dass du denkst, boah shit, schon lange kein Auftrag mehr reingekommen oder?
Also ganz nüchtern würde ich, sage ich mir immer so, ja, das gab es letztes Jahr auch.
Ja,
und dann ist es alles wie immer gut gegangen.
Ja.
Und so ganz dogmatisch sage ich dann einfach so, eigentlich ist auch egal, weil es nimmt eh seinen Lauf. Und der Flow ist, wie der Flow ist. Und es wird schon alles cool. Und im schlimmsten Fall, ja, ist im nächsten Monat besser. So. Also, weißt du?
Ja, finde ich gut. Das ist Achtung, Kalenderspruch. Das Leben ist immer für dich.
Ja,
aber ist tatsächlich auch immer so.
Voll, aber ich meine, es ist natürlich auch eine privilegierte Sicht, so zu reden, weil ich einfach auch gute Erfahrungen gemacht habe und ich mal so sagen würde, in dem Bereich ich einfach viel Glück hatte bis jetzt in meinem Leben, so dass alles irgendwie immer so seinen Lauf genommen hat und genau.
Ja, ich weiß nicht, ob das Glück ist tatsächlich und ob das eine privilegierte Sicht ist. Ich würde die Begrifflichkeit einfach nicht so benutzen. Ich glaube, es ist immer schön, weil du probierst dich einfach aus. Du machst einfach Dinge. Und viele Menschen, die sehr ängstlich sind, würden vielleicht gut dran tun, ohne dass ich jetzt drüber urteilen möchte oder so, einfach mal Dinge nicht immer so planvoll zu machen. Ich glaube, es steckt ja ganz viel so in dem, wie wir aufwachsen und wie Schule stattfindet und so weiter, das, was ich schon gerade sagte mit der Leistung. Ne? Wir sind ja in so einer Leistungsgesellschaft. Da ist ja immer so nach dem Motto, ne, leiste was, dann hast du was, ne, Geld und dann bist du was. Ne, dann hast du Status und ich habe ein Haus und ein schickes Auto und so fort. So werden wir ja groß. Und um das zu erreichen, setzen sich halt viele immer so Ziele und sagen, ja, ich möchte möglichst viel Geld verdienen, ich möchte dieses Auto fahren und so weiter. Und arbeiten sehr, sehr auf dieses Ziel hin und riskieren relativ wenig. Manchmal ist es, glaube ich, wichtig, einfach in kleinen Bereichen Dinge einfach mal zu riskieren, um nämlich genau die Erfahrung zu sammeln, hey, wenn da mal was schief geht, es ist überhaupt nicht schlimm. Ja. So wie bei mir im ganz Kleinen, ne? Ich hatte ja auch die Angst, Leute anzusprechen und zu sagen, hey, hast du vielleicht Lust, in meinen Podcast zu kommen? Und dann gerade, so wie du es auch gesagt hast, vor großen Namen, einen Dennemann anschreiben, Umse anschreiben, dich anschreiben, ne? Also für mich automatisch...
Findest du lustig, in der ja, Reihe da aufzutauchen?
Nee, aber das ist aber halt einfach danke. So, ja, mein Gott, du liegst bei mir, also nicht du, aber deine Platte liegt bei mir auf dem Plattenteller. Ne? Und das ist für mich jetzt automatisch ein großer Name, sage ich jetzt mal, was auch immer jetzt dahinter steckt. Das ist halt einfach, da bin ich Fan von. Und dann ist das immer so automatisch so, ja, schreibt man den jetzt, war bei mir immer so, ne? Und dann es einfach zu machen, dann auf der einen Seite schön zu hören, ja, geil, da gibt es Leute, die antworten und sagen, hier habe ich total Bock drauf. Mhm. Und es gibt eben auch Leute, die sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf oder antworten nicht. Und dann aber auch festzustellen, ey, es ist völlig okay, es ist auch gar nicht schlimm, wenn das jetzt einfach passiert.
Es ist auch gar nicht böse gemeint. So,
es ist auch gar nicht böse und es macht ja jetzt einfach nichts mit mir. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, generell im Umgang mit Ängsten und auch so Existenzängste, die ich total nachvollziehen kann, die habe ich auch. Mhm. Ich habe auch immer wieder Existenzängste. Aber ich sage mir dann auch immer, was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn man sich da mal drüber nachdenkt, ist es gar nicht so schlimm, was passieren kann. Das habe ich auch ganz oft, diese Gespräche mit Selbstständigen oder die Menschen, die drüber nachdenken, selbstständig zu werden. Man denkt ja automatisch sehr schnell in diesen Szenarien, ja, aber wenn es dann schief geht, was passiert denn dann alles? Insolvenz und so, das Ganze, was so hochkommt. Aber selbst wenn man das nur mal nehmen würde, ne, dann Insolvenz, ja und? Du bist noch am Leben, du wirst noch Freunde haben. Ne? Also von daher, wenn man sie mal so runterbricht, dass eigentlich alles gar nicht so schlimm ist, hilft meiner Meinung nach schon mal und einfach so gezielt auch vielleicht mal Misserfolgserlebnisse sammeln, um halt festzustellen, so genauso wie du auch gesagt hast, ja, letztes Jahr gab es halt auch Phasen, hatte ich keinen Auftrag, irgendwann kam der Auftrag.
Ja.
Wie nennt man das so neu, so hochtrabend? Resilienz entwickeln. Das ist ja auch immer so ein Zauberwort.
Ja.
Aber ist ja was dran und das hilft dann total. Und du hast ja gerappt, jetzt sehe ich ja auch die Line, die ich mir rausgesucht habe auf Trampelfahrt. Es ist okay, Angst zu haben.
Ja, voll.
Und das ist, glaube ich, einfach auch mal eine Message an Leute da draußen, auch drüber zu sprechen. Dass einfach jemand zu sagen, hey, da habe ich jetzt Angst.
Ja.
Um ins Gespräch zu kommen.
Ja, oder auch, das machen viele Leute auch nicht, zu sagen, ich habe keine Ahnung davon.
Ja.
Weißt du, das machen wir auch, also Leute reden dann und reden, aber man merkt so eigentlich, ich glaube eigentlich, weißt du gar nicht, wovon du redest, so sag doch einfach, sorry, bin ich nicht so drin im Thema, keine Ahnung.
Absolut, absolut. Was würdest du denn sagen, ist Erfolg für dich?
Boah, Erfolg hat sehr viele Facetten. So grundsätzlich oder meinst du jetzt nur auf Musik bezogen?
Wie du magst, auf Musik bezogen, auf dein Leben bezogen.
Also auf Musik bezogen würde ich sagen, Erfolg ist, wenn du, also in meinem Fall, wenn ich die Musik machen kann, also wenn ich die Musik so umsetzen kann, wie ich sie vorher im Kopf hatte.
Mhm.
Also wenn ich den Beat baue und mir denke, cool, ich konnte das technisch, so rein musikalisch technisch, aber auch so audio-technisch, konnte ich das so umsetzen, wie ich das wollte und ich bin zufrieden damit und gleichzeitig auch mit dem Text. Also wenn ich einen Text schreibe und mir denke, cool, so das hättest du vor einem Jahr, hättest du das nicht auf dem Niveau machen können oder da wäre es anders geworden und ich finde es jetzt besser. Das für mich Erfolg auf der einen Ebene und schon natürlich will man, dass die Leute das hören, so. Das ist eigentlich auch egal, wie viele Leute es hören, aber dass Leute es hören und es auch annehmen und auch vor allen Dingen verstehen, so wie ich das gemeint habe und auch irgendwie was zurückfeedbacken, wo ich mir denke, okay, cool, so wollte ich, dass es bei den Leuten ankommt. Weißt du, so das ist
nice. Ja.
Das ist für mich, das würde ich sagen, ist auf Musik bezogener Erfolg und sonst tatsächlich so dieser Klassiker, einfach glücklich zu sein. So und auch so, ich habe jetzt, auf dem kommenden Album habe ich eine Zeile, die ist Kreislauf, immer wieder ein neuer Versuch, die Tage zu starten, um abends zu sagen, heute war gut.
Ja.
So, also einfach nur irgendwie durch den Tag zu kommen, um es jetzt negativ zu sagen, irgendwie durch den Tag zu kommen, und man hat irgendwie das Gefühl, man macht was Positives, man macht was Gutes, man kommt in irgendeiner Weise irgendwie voran. Das kann ja alles sein, auch wenn man einen Tag lang nur auf der Couch sitzt, kann man auch vorankommen. Man muss nicht immer irgendwie weiterkommen, mehr Leistung, mehr Geld verdienen, darum geht's gar nicht. Sondern nur für sich sagen, okay, was mache ich gerne im Leben, so, wo möchte ich hin? Und in irgendeiner Weise einen Schritt in eine Richtung zu machen, in die man möchte. So.
Ja, ja, das klingt immer so leicht zu sagen, ne? Glücklich sein.
Ja, voll, ja, ja.
Ist echt das Große. Und ich finde schön, dass du das gerade gesagt hast, dass das ja überhaupt nichts mit Geld zu tun hat. Ne? Das,
ja.
Also ich glaube, Geld wird da echt überschätzt einfach. Dass man denkt, wenn man viel Geld hat, ist man glücklich. Natürlich ist es schön, viel Geld zu haben. Ne? Klingt bei mir auch manchmal immer so, als wäre ich jetzt ein Verfechter, ja auf gar keinen Fall Geld zu verdienen. Mhm. Ne? Ich möchte auch Jordans tragen, weil es für mich eine gewisse Haltung ist. Ich möchte auch Merch kaufen, ich möchte Künstler unterstützen. Dafür braucht man ja Geld. Ne? Und ich möchte natürlich auch meine Familie unterstützen und so weiter. Dafür braucht man ja Geld. Aber es sollte meiner Meinung nach jetzt nur, kann jeder für sich selber sehen, wie er will, nicht der Antrieb sein. Sondern es ist für mich eine schlüssige Folge von dem, was man tut, wenn man es eben mit Leidenschaft tut. Mhm. Ich habe mal für mich, um mir selber auf die Schulter zu klopfen, ganz gut umgemünzt wie Selbstständigkeit, wie man das definieren kann. Mhm. Es gibt da so diesen Volksmund, der sagt, ja, das heißt selbst und ständig. Mhm. Ne, selbst und ständig arbeiten, das ist der Erfolg dann. Ne, daraus entsteht Erfolg in der Selbstständigkeit. Das ist, glaube ich, tatsächlich am Anfang ist das auch so. Mhm. Da musst du ackern, sehr viel machen, tatsächlich selbstständig arbeiten. Aber um wirklich nachhaltig Erfolg zu haben, und pass auf, jetzt wird's geil, musst du es einfach umdrehen, musst du ständig du selbst sein.
Mic drop.
Wow! Boom!
Stark, ja. Ja.
Oh, ja, und das ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Ja, das zu tun, da sind wir wieder beim Hip-Hop, da sind wir wieder bei Authentizität.
Voll.
Ja. Dieter Lange sagt immer, Erfolg ist das, was folgt, wenn du deiner Leidenschaft nachgehst.
Mhm. Ja, das passt ja zu dem, was ich auch von mir sagen würde.
Absolut. Ich habe gestern durch Zufall, weil ich mal wieder mich nicht unter Kontrolle hatte und wieder durch Instagram geswiped bin.
Mhm. Doomscrolling.
Doomscrolling macht aber manchmal auch einfach Spaß.
Ja, ich lieb's auch.
Und man entdeckt einfach coole Sachen, das muss man auch einfach sagen. Ich kann immer nicht sagen, das ist so dämlich, das zu tun.
Nee, man kann seinen Algorithmus auch gut trainieren.
Ja.
Ja.
Trainiert man ihn selber eigentlich tatsächlich?
Ja, schon. Also kann schon gezielt Sachen liken und nur die guten Sachen an deine Meme Freundesgruppe schicken und so, das geht schon.
Ja, ja. Also auf jeden Fall wurde mir da weiß ich jetzt nicht, ob das gut ist oder nicht gut ist, von Sing My Song, von der aktuellen Staffel angezeigt, das sind ja die Fantastischen Vier.
Ja.
Das Finch, da habe ich auch, das war, war vorher schon der Finch.
Bosse, glaube ich, oder, ne? Bosse und Madeline Juno.
Rest weiß ich gar nicht. Ich hatte nur einmal Finch gesehen, wo er richtig geil wieder gespittet hat.
Okay.
In so einem Track. Und dann habe ich gestern von Smudo, die hatten sich drüber unterhalten, über die Anfänge. Und das fand ich total cool. Da hat er erzählt, als wir so angefangen haben zu rappen, haben wir erstmal auf Englisch gerappt. Und die waren irgendwie auch in Amerika drüben, weil die da irgendwie einen Freundeskreis haben und so. Mhm. Und haben dann anderen amerikanischen Rappern vorgerappt, wie die Fantastischen Vier auf Englisch rappen. Mhm. Und die Amerikaner waren dann so, wow, okay, gut. Cringe, so nach dem Motto.
Ja, ja.
Und da meinte Smudo, ja, wir haben auch so Sachen auf Deutsch und haben dann auf Deutsch vorgerappt und haben die Amis gesagt, geil, ich habe zwar kein Wort verstanden, aber das klingt real, das klingt authentisch. Ja. Rapp doch einfach so. Und da hat Smudo so einen geilen Satz gesagt, das passt so ein bisschen zu dem mit dem Selbstständig und dem Umdrehen. Mhm. Er meinte so, am Anfang der Karriere ist man ganz oft Fan.
Mhm.
Und dann imitiert man quasi das, was seine Vorbilder einem vormachen.
Mhm, voll.
Und dann wird man vom Fan zum Künstler und dann ist man authentisch.
Mhm.
Fand ich sehr cool von ihm so zusammengefasst. Yes, das war mein Moment vom Instagram-Swipen. So, jetzt, du musst nicht drauf antworten. Es interessiert mich nur, weil du es nicht aufgelöst hast in dem Song oder ich habe es nicht gehört.
Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt.
Was war im März 2019?
März 2019, kamen so ein paar Sachen zusammen. Das war auf jeden Fall es war nach der, also ein paar Monate vorher haben meine damalige Freundin und ich uns getrennt, nach etwas über 6 Jahren Beziehung so. Das war so krasser Einschnitt irgendwie. Gar nicht mal so Herzschmerz wegen, sondern weil ich daraus auch sehr, sehr viel über mich selbst gelernt habe. Und einfach auch gemerkt habe, dass man auch in einer Beziehung so krass in so einem Tunnel sein kann, ne? Und auch so danach dann gemerkt habe, okay, krass, ja, es ist, also es ist sehr gut, dass diese Trennung gerade passiert ist. Also es ist sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite war so ein bisschen Family-Gedöns zu der Zeit. Also mein Bruder hat so ein paar gesundheitliche Schwierigkeiten gehabt. Genau, das war auch in dem Zeitraum. Da kamen so verschiedene Sachen irgendwie so ganz doof zusammen.
Ja. Ja. Die Zeile ist auf für alle Korrekten.
Genau, ja.
Ja.
Ja, auch ein Song, den ich immer noch sehr gerne live spiele.
Ah, okay.
Ja, mag ich sehr gern.
Ja, ich höre, also habe grundsätzlich alles von dir gehört. Ich habe leider nur die letzte Vinyl von dir.
Ja.
Hast du noch irgendwo das erste Album irgendwo auf Vinyl?
Ich könnte jetzt eine Zahl sagen und es wäre gelogen. Deswegen, ein paar habe ich vielleicht noch zu Hause, aber ich bin auch nicht sicher.
Ich mache dir ein Angebot.
Dass ich nicht ablehnen kann? Ja, okay.
Yes.
Ich guck nochmal.
Ja.
Ich guck nochmal nach.
Aber so die EPs, gab es die auf Vinyl auch?
Nee. Mensch, nee. Nee, genau. Nur meine beiden Solo-Alben.
Ja.
Also Soweit so gut und bis demnächst. Und vor den Solo-EPs gab es ja noch das Kunstfabrik-Album.
Ja.
Das Unter dem Radar, das gab es nur auf CD.
Okay.
Will niemand haben.
Auf CD will es keiner haben?
Also genau, CD ist ja irgendwie, also ja. Ich selber will auch keine CDs haben, von daher. Nee. Ja.
Ja. Da habe ich auch mal einen Take zu aufgenommen. Da ging es über Innovation, exponentielle Innovation, dass die CD halt einfach echt geloost hat. Ne? Also ne, wenn man jetzt Vinyl hat, dann kam die CD und hatte so einen ganz kurzen Erfolgshype, die CD, aber hat in Wahrheit ja gar nicht so viel anders gemacht, als jetzt eine Platte auch. Ne? Man musste ja trotzdem gepresst werden, musste in die Läden gefahren werden.
Ja.
Und was wirklich exponentielles Wachstum gebracht hat, war dann halt einfach erst Streaming.
Ja.
Weil halt ganz viele andere Ketten dadurch einfach weggefallen sind.
Ja, voll.
Und Vinyl hat immer noch Liebhaber, weil es einfach geiler ist. Ich kann es auch immer gar nicht so richtig erklären. Vielleicht redet man sich das einfach auch nur ein, dass der Sound einfach geil ist. Ich mag dieses Knistern.
Mhm.
Und es gibt ja ganz viele Produzenten, die machen ja extra in ihre Beats dieses Knistern rein.
Ja.
Wenn jemand dich jetzt noch nicht kennt, dein musikalisches Schaffen, was würdest du sagen, sind die 3 Songs, die er als erstes hören soll, um dich zu verstehen als Künstler?
Boah, das ist immer, am liebsten würde ich nur 3 Songs von meinem, die noch nicht released sind, nehmen,
ja.
Weil die so immer, die
ja,
aktuellsten natürlich ja, immer die besten sind, ist ja klar.
Ich.
Ansonsten würde ich nehmen, den Song Menschen von der Menschen-EP, den Song würde ich nehmen. Ich würde noch Ja Moin nehmen.
Ja.
Das ist der erste Song auf dem Soweit so gut Album. Und von bis demnächst nehme ich, ich glaube, ich würde 6. Sinn nehmen.
Ja.
Weil da, mit dem bin ich so auch produktionell, von der Produktion so alles drumherum, bin ich eigentlich am zufriedensten. Und als Klammern noch der 4. Song Trampelfader, weil der, glaube ich, textlich einer für mich persönlich meiner besten ist.
Ja, Trampelfader. Also ich hätte auch Menschen als auf Platz 1 genommen,
naja,
auf
cool.
jeden Fall.
Cool.
Trampelfader. Hätte ich auch genommen, der war auch auf keinem Album drauf.
Ne? Genau, es war einfach so eine Single. Eigentlich schade. So im Nachhinein denke ich mir, hätte ich den mal auf die Vinyl gepackt, dann hätte man den auch auf Vinyl. Der ist jetzt so ein bisschen nirgendwo, der Song. Aber naja.
Ja. Und dann würde ich wahrscheinlich einfach der Nostalgie wegen nehmen und weil ich dich so entdeckt habe, Mundpropaganda
ja.
mit Umse.
Geil, cool.
Aber Menschen, den Song, das ist so unfassbar krass einfach. Den habe ich 4-mal gehört, fand immer geil und dann habe ich den gestern nochmal gehört und dachte mir, Alter, was ist das eigentlich für ein krasses Thema bitte auf diesem Song? Und das passt so ein bisschen, auch wenn man es nicht ganz so sehen kann, zu das, was du sagst, dich beschäftigt gerade, du hast Angst vor diesem AfD-Thema. In dem Song geht es ja tatsächlich für mich, also wie ich ihn wahrnehme, erstmal ein bisschen drum, ne? Wie ist so das Schlechte in Menschen? Ne?
Mhm.
Ne? Wie können Menschen einfach schlecht sein. Und dann löst du das ja dadurch auf, dass man sagt, hier, pass mal auf, beschäftige dich doch nicht mit dem ganzen großen Ganzen, guck mal hin, in deinem Umfeld hast du so viele gute Menschen und häng doch einfach mit denen ab.
Ja.
So ein bisschen für mich so zusammengefasst.
Ist ja, das voll. So oder zumindest investier die Energie in
ja,
den Kleinkreis,
genau.
Wo du wirklich was bewirken könntest,
ja,
wenn
genau.
Das nötig wäre. So.
Ja, und ich lese gerade ein Buch, Kopf hoch heißt das, von Professor Dr. Volker Busch. Da geht's drum, dass ganz viele Menschen einfach Angst haben, weil es so viele Krisenherde im Moment gibt und durch Social Media, also Tenor ist ja auch, die Welt war schon wenn man es jetzt mal sagen will, schon immer schlecht. Es gab schon immer viel Schlechtes auf der Welt. Jetzt nimmt man es halt einfach durch Social Media so sehr wahr. Und das führt dazu, psychologisch gesehen, das ist ein Psychologe, der das Buch geschrieben hat, dass viele Menschen halt überfordert sind, Unsicherheit haben, Ungewissheit haben, Angst haben. Und er rät halt einfach dazu, und das passt so stark zu deinem Song, wirklich mal hinzugucken, das, was jetzt draußen in der Welt passiert, so schrecklich wie das ist, aber deswegen möchte ich das AfD-Thema ein bisschen ausklammern, weil man da schon hingucken sollte, aber auf andere Sachen bezogen, sich mal die Frage stellen, aber wie viel Einfluss hat das denn jetzt wirklich auf mein Leben? Also so schrecklich diese Dinge sind, aber will ich mir das alles aufbürden, weil irgendwo ganz schlimme Erdbeben und so weiter sind und sich das alles annehmen, ne, dass man eine gesunde Distanz, also ohne dass man seine Empathie verliert, aber eine gesunde Distanz zu dem entwickelt und einfach auch mal guckt, was doch in meinem kleinen Kosmos alles Gutes ist. Und da musste ich wieder so dran denken, was ich eben schon mal sagte, es kommen immer die richtigen Songs zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe dieses Buch gelesen, wo es da so drum geht und dann habe ich diesen Song gehört von dir und dachte, ja geil eigentlich. Und ich mag ja total gerne, hatte ich ja schon gesagt, das alles so miteinander zu verbinden. Ne? Hip-Hop, Unternehmertum und dann Beispiele aus der Musik finden, wie passt das zu Unternehmertum. Und ich mache ja bei allen meinen Posts ist fast immer ein Hip-Hop-Song mit dabei, der irgendwie das Thema, was mich beschäftigt gerade, zum Ausdruck bringt. Und da war es einfach wieder genauso. Und ich finde, also deswegen, alle müssen den Song Menschen hören.
Geil, ja, sehr unbedingt. Gerne, Leute. Hört rein.
Sofort Menschen hört. Wir wollen gucken, dass die Streaming-Zahlen nach oben gehen. Nicht, dass es wichtig ist.
Ja, den spiele ich auch immer noch. Ich drehe mich jetzt auf die Seite, ist egal, ne? Kameramäßig, kein Problem, Marc ist vorbereitet.
Ist Profi, ja. Marc ist voll Profi, bester nee, Mann.
Menschen spiele ich auch immer noch sehr, sehr gern live. Und ich habe damals auch ein sehr schönes Kompliment bekommen, da denke ich immer wieder dran, von Tim. Das ist mein DJ, Beatschmiede, die zweite Hälfte von Kunstfabrik. Und als ich den Song gemacht habe, und kurze Klammer, Tim hat auch lange Geige gespielt, genau wie ich, und hat sogar Geige auch studiert. Also er ist ein richtiger Violinist, will man so sagen, ein Virtuose. Und er hat damals gesagt, als ich den Song gemacht habe, oh mein Gott, krass, wie hast du diese Streicher so hinbekommen im Refrain? Ja. Und das war ein richtig schönes Kompliment, weil
ich... Du sie selber eingespielt hast?
Auch und halt gedoppelt mit so VSD-Strings, aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Also manchmal höre ich den Song auch und denke mir so, krass, ja, schon cooles Strings. Ich könnte es, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so machen, wie ich es damals gemacht habe. Und von ihm das Kompliment zu hören, war schon nice. Schön. Ja.
Aber geil, wie du auch einfach so sagst, ja, ich habe sie auch selber eingespielt, aber auch gedoppelt. Also einfach so, ja, das ist doch klar, dass ich sie selber eingespielt habe.
Ja.
Aber das habe ich auch erst... als ich mich jetzt in Vorbereitung auch jetzt hier auf dem Podcast damit mit dir noch stärker auseinandergesetzt, sondern einfach deine Musik einfach konsumiert, weil ich es egal finde. Und dann mir jetzt in der Vorbereitung aufgefallen ist, du produzierst halt einfach alles fucking selber. Oder die mehrheitlich zumindest.
Ja, alles tatsächlich.
Ja, alles bisher? Gibt es irgendein...
Also es gibt das Kunstfabrik-Album, da hat Tim die ganzen Beats gebaut. Und danach, alles was danach kam, habe ich gemacht.
Ja.
Genau, es gibt, ja, Tim ist auf zwei Alben mit drauf als, mit einem Klaviersolo jeweils, auf So weit, so gut und Schattengewächse mit Melchior den Song. Und sonst, genau, habe ich alles selber gebastelt.
Ja. Nice, auf jeden Fall. Also, das ist ja achtfach Props.
Dankeschön.
Auf jeden Fall. Ich bin noch über eine coole Line gestolpert auf, muss ich ablesen, kann mir auch nicht alles merken, eins für den Weg. Da rappst du, für manche bleibt das Überleben ihr Lebenstraum. Und auch das, muss ich sagen, kommt genau wieder für mich zur richtigen Zeit, weil ich mich wieder damit beschäftige. Es gibt so, rücken wir wieder in die Spiritualität, gibt so, ich weiß nicht, kennst du das Raupen- und das Schmetterling-Prinzip?
Das sagt mir so erstmal nichts.
Dass der Großteil der Menschen in ihrem Raupendasein sind, was jetzt gar nicht so wertend gemeint ist, das passt aber so für die, ist das Überleben so das Ziel. Ist so Hasseln, ums Überleben und auch um Ziele zu erreichen, um Haus, Auto, bla bla bla. Und für viele geht es dann so drum, eine bessere Raupe zu werden, eine schnellere Raupe, eine reichere Raupe zu werden. Und in der Spiritualität sagt man aber, es gibt noch eine Ebene weiter. Das sind dann die Schmetterlinge. ne, die dann frei sind, fliegen, mhm. Beitrag zur Gesellschaft mhm. leisten. Da ist halt Erfolg nicht monetär definiert, sondern über Beitrag und so weiter. Mhm. Und das finde ich im Moment so spannend. Und da passt diese Zeile für mich so hervorragend, weil ich wollte dich jetzt fragen, was ist denn für dich dein Lebenstraum? Du hast es vielleicht schon beantwortet. Aber würdest du es nochmal anders beantworten, als was du schon...
Also kurzer Einschub, diese Zeile auch, um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, weil du gefragt hast wegen dem März 2019, ja. Das war auch quasi so ein bisschen auf meinen Bruder bezogen zu der Zeit. So.
Ah, okay.
Dann nochmal die Brücke zu schlagen. Und nö, eigentlich genau, wie ich schon gesagt habe, so einfach irgendwie happy sein. Und auch so ein bisschen dieses klassische, so ich freue mich drauf, Kinder zu haben, so ja. irgendwie. Genau.
Ja.
Ja, und meine Freundin noch hier, müsste ich auch noch sagen, Hund haben auch noch. Ja.
Sehr gut.
Genau. Ja. Aber nee, sonst, nee, einfach immer Mucke machen. Ich glaube, ja. das, so die Konstante habe ich jetzt auch in den letzten Jahren nochmal doller gemerkt, weil die letzten 2-3 Jahre habe ich doch schon überwiegend Videosachen gemacht und es wurde immer mehr und mehr zu meinem Hauptberuf, was auch total geil ist und ich auch sehr cool finde. Ich habe so in den letzten halben Jahr gemerkt, so ich muss einfach wieder mehr rappen, so. Und ja. mehr eigene Musik machen und habe deswegen jetzt wieder angefangen, viel zu schreiben und so. Genau, also irgendwie die Balance auch besser zu finden in Zukunft zwischen Video und Musik, wenn es ja. jetzt diese beiden Pole nur noch geben sollte. So.
Ja, ja, also du hattest für mich schon so prägend beantwortet mit dem einfach glücklich sein. Also mhm. was so einfach klingt, einfach ja, glücklich voll, sein.
Ne? Das doof gesagt eigentlich.
Nee, aber das ist total gut gesagt eigentlich. Nicht nur eigentlich, es ist total gut gesagt und das... sind auch bei den Schmetterlingen, da geht es halt drum, das Oberste ist halt einfach glücklich sein. Wenn man sagt, die gehen den Weg der Liebe und alles drunter, mhm. die Raupen, das Weg des Egos, das Ego befriedigen, ne? Bestätigung durch außen ja, in Form ja. von Geld, Status etc. pp. Yes, dann rappst du, du hast gelernt, fucking dankbar zu sein.
Mhm.
Also auch auf Menschen. Mhm. Den Track.
Ja.
Ist das, rührt das jetzt auch her aus dem mit deinem Bruder oder wo rührt das her, einfach, dass du sagst, hey, ist doch so wichtig, einfach mal fucking dankbar zu sein?
Ja, es ist so ein, das ist einfach so eine Grundsatzhaltung, so, weil einfach echt viel Scheiße passiert
ja.
und ich einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach auch sehr viel, auch ich, also auch nicht immer alles gut war, aber ich einfach in den richtigen Momenten auch echt Glück hatte, auch wenn du das vielleicht nicht Glück nennen möchtest, aber einfach viel Gutes auch erfahren habe in meinem Leben zu den wichtigen Momenten. Und ich glaube auch zusätzlich, so meine Mutter kommt aus einem sehr armen Land einfach ja. und ich merke so, dass mir dieses Thema einfach gefühlt von Tag zu Tag auch wichtiger wird und auch das in meinem Hinterkopf zu haben, dass meine Mutter eben das Land verlassen hat, um hier ein besseres Leben zu haben und uns auch sowas zu ermöglichen. Deswegen ist das auch nochmal so ein Punkt, wo ich denke, so man muss auf jeden Fall dankbar sein.
Ja, ja, sehr schön. Du rappst auf irgendeinem Track, dass du immer deine gleichen Favorites nennst, wo dir die Tränen kamen. Also ich vermute mal.
Ach so, die Line. Ja, wie geht die nochmal? Ja, doch, ich. Achso, Hip-Hop, Redensart. Doch, wenn mich jemand fragt, was sind deine Favorites, dann sind es die Tracks, bei denen mir fast die Tränen kamen.
Genau.
Genau, ja.
Welche Tracks sind's?
Boah, von Afro und Fiverr MC, der Track Magie.
Ja.
Kennst du den zufällig?
Ja, geil.
Boah, oh Gott, ich kann nicht mehr. Der Song ist so krass. Sonst würde ich noch nennen von Loyal Kana, ist ein britischer Rapper.
Okay.
Loyal Kana und Jordan Rakai, der Song Otto Lengi.
Sag mir nichts.
Auch sehr schön. Man würde ja denken, bei einem kommen die Tränen, wenn es ich ein komm, eher...
Sie ist weg.
Nee, wenn es ein eher sentimentaler Song ist oder auch ein eher...
Ja.
So, ich habe noch einen Song und zwar das Intro von dem Album Straight from the Cellar von SBK Basement, eine Crew aus Dortmund.
Okay.
Und der Song heißt auch Straight from the Cellar und das ist einfach eigentlich nur so ein richtiger, es ist so eine Crew aus, keine Ahnung, 6-7 Leuten und so ein Representer-Track, wo jeder so, keine Ahnung, so ein Achter oder so rappt und so richtig so erstmal represent und der Beat ist auch recht hart, aber da kommen mir auch immer fast die Tränen, ne? Weil der Song ist so geil, der hat so eine Energy, obwohl er gar nicht so irgendwie wen berühren will auf die Art und Weise, ne? Genau, den würde ich vielleicht noch nennen. Und es gibt noch haufenweise andere, aber jetzt so spontan würde ich die, glaube ich, sagen.
Ja, cool. Fiverr MC ist auch so, hart underrated irgendwie. Also vielleicht ist sie es gar nicht, aber ich nehme das immer so wahr, dass sie so underrated. Ich finde sie so krass. Ich habe die auch da mal live gesehen.
Ja, krass.
Oh, die ist ja so sweet auf der Bühne. Mhm. Das ist ja Wahnsinn einfach. Mhm. Hammer.
Ja, cool.
Mega ja. gute Künstlerin. Yes. Jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt weiß ich auch wieder, wie der Song nicht heißt. Das ist der erste Song auf deinem letzten Album.
Ich weiß es selber nicht.
Da ist
nicht.
Ein Sprachsample am Anfang.
Ach so, nur das heißt der Song.
Nur genau. Das heißt. Wo ist das Sprachsample her? Weißt du das?
Das ist auf jeden Fall von Jacob Collier.
Okay.
Auch ein britischer Musiker. Und ich meine, es ist eine Verleihung, wo er einen Preis gewonnen hat. Ich weiß nicht, welcher Preis es genau ist.
Finde ich so schön. Ne? Ja. Aber auch von der Kraft der Musik.
Ja, ja, voll.
Redet und was Musik so bewirken kann.
Ja, auch toller Typ. Mag ich auch sehr gerne. Also ist schon sehr musiknerdig und der macht auch, also so überhaupt gar keinen Hip-Hop, sondern macht so Fusion, Jazz, Weltmusik, whatever, so, genau. Und aber total inspirierender Typ, spielt auch gefühlt alle Instrumente dieser Erde und ist einfach so für mich so der Bach der Neuzeit, was jetzt so Musik angeht.
Ja, es gibt ja auch eine deutsche Line, ich weiß gar nicht, ist die von 5 Sterne Deluxe? Wer deutschen Hip-Hop macht, deutschen Hip-Hop hört, betreibt Inzucht.
Ah,
ist das 5 Sterne?
Ist das Jan Delay?
Oder ist es Jan Delay? Ich Hamburg auf jeden Fall.
Ja.
Sehr naheliegend. Was hörst du noch außer Hip-Hop?
So.
Also Jazz wäre es wahrscheinlich sehr naheliegend.
Oder hörst du
gar nicht so viel Jazz?
Gar nicht mal so viel im Sinne von, wenn ich so unterwegs bin oder zu Hause bin. Ich höre wirklich kreuz und quer, muss ich echt sagen. Also ich höre auch sehr viel so, schon auch Indie-Pop sehr viel. Mhm. Also ich liebe Giant Rooks zum Beispiel, ob du die kennst. Mhm. Ja, Hip-Hop sowieso, aber ich höre auch, ich weiß nicht, ich höre gefühlt echt alles. Also außer natürlich, also so, was heißt natürlich, aber außer so Schlager und so Sachen, da bin ich wirklich komplett drauf. Alles, was so stumpf ist oder wo man sich denkt, oh, das hat die Person echt so in 2 Minuten gemacht und so wirklich auch mit null Gefühl. So, da bin ich halt raus. Aber sonst kann ich echt eigentlich allem was abgewinnen, auch immer aus einer musikalischen Sicht. Ne? Genau, und ja.
Kannst du eigentlich entspannt Musik hören oder bewertest du es immer direkt? Also so, da hat sich jetzt aber den Ton nicht getroffen oder verspielt oder das ist aber jetzt nicht so cool produziert. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst und ich glaube, das werde ich nicht los, das immer irgendwie analytisch zu hören, selbst wenn es nur unterbewusst ist. Aber ja, da kommen immer die Fragen, wie hat die Person das produziert? Also was ist es vielleicht so, was ist das für ein Effekt? Was ist das für ein Instrument? Was sind das für Voicings? Wenn wir jetzt nur an Klavier denke ich mir so, krass, was sind das für Voicings? So, was sind das für Akkord-Changes oder irgendwie so? Das wird man nicht los. Es ist das Gleiche wie auch, wenn man einen Kinofilm guckt und dann sich denkt, was für eine Brennweite war das? Ah ja, okay.
Okay, das denke ich mir jetzt
krass.
Nicht.
Ja, okay, was ist das für ein Licht? Haben die da Negative Fill, haben die das reingeholt gerade da näher und so? Also so Nerd-Scheiß einfach so, ne?
Ja. Bei mir ist das ja Gastro so. Ich mache relativ viel Gastro-Beratung auch. Mhm. Es ist manchmal sehr unentspannt, mit mir in Gastronomie zu gehen, weil ich analysiere direkt, warum ist die Karte so, warum ist der Service jetzt so, wie er ist und so.
Ja, aber
ich bin deutlich besser drin geworden, das einfach abzulegen und auch zu genießen.
Vor allem, man muss das ja auch nicht dann so sagen. Man kann es ja auch für sich selber analysieren und muss
es
nicht...
Ich sag das auch den Leuten nicht jetzt. Ne? Ja, es sei denn, es fällt mir was Krasses auf, also auch da bin ich... manchmal ist es ja einfach wichtig, auch das Feedback weiterzugeben. Jetzt aber gar nicht, um meckern zu wollen, sondern einfach
konstruktives
gemeintes Feedback. Kann da an der Stelle ja auch schon mal weiterhelfen.
Ja, voll.
Ja, nice. Yes, es gibt noch 2 Kategorien hier in diesem Podcast.
Ja.
Die eine nennt sich Freestyle.
Ja.
Jetzt wollen wir mal gucken, ich halte jetzt gleich Worte hoch, du musst rappen. Nein. hier geht es einfach drum, ein bisschen ähnlich wie eben auch schon. Ich stelle dir einfach eine Frage, werf dir irgendwas an den Kopf und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Mhm. Und dann gibt's noch Props. Das machen wir aber im Anschluss.
Cool.
Also, du bist ja selber selbstständig.
Ja.
Was bedeutet für dich konkret unternehmerische Freiheit?
Spontan würde ich sagen, ausschlafen.
Geil. Mic drop. Der Gegenentwurf zu selbstverständlich arbeiten. Einfach ausschlafen.
Ausschlafen und... anders kurz zu sagen, Aufträge nicht anzunehmen.
Ja,
so,
stark,
das würde ich halt sagen. Ja, und ansonsten natürlich irgendwie der Traum, mit dem, was man wirklich gern macht, damit einfach vernünftig Geld zu verdienen und auch wirklich ohne Abstriche weißt du, wo man einfach so vernünftige Tagessätze aufrufen kann für ein Projekt, wo man sich denkt, geil, ich habe richtig Bock da drauf. Das ist so das Endziel von einem, also meinem Bereich, ne? Irgendwie so.
Okay. Jetzt hatten wir im Vorgespräch schon kurz Contra K, da rührt es ein bisschen die Frage auch her. Vertrittst du die These, dass man als Selbstständiger auch immer ein bisschen Glück braucht?
Als Selbstständiger Glück? Ach, wir hatten das ja gerade schon, ich habe schon ein bisschen von dir gemerkt, dass du das Wort, glaube ich, nicht so gern magst, Glück.
Doch, ich mag das total.
Okay. Weil, also ich finde in allen Bereichen des Lebens gehört Glück dazu, einfach so ein bisschen. Ich glaube, so ganz kleine Prozentsätze von Zufall oder Glück können echt halt alles verändern. Deswegen finde ich, es braucht nicht das Glück. Ich glaube, man kann auch wirklich mit harter Arbeit und mit fokussiert sein und auch an sich selber und an das, was man macht, glauben, kann man wirklich auch extrem weit kommen. Aber so manche Steps, dafür braucht man einfach Glück. Oder mit Glück kommt man schneller an gewisse Steps vielleicht. So, würde ich sagen.
Ich finde es ja auch immer ganz schwierig, also ne, wie ist jetzt Glück zu definieren beispielsweise. Mhm. Ich mag total die Definition, das ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Mhm. Und ich glaube tatsächlich schon, dass es einfach glückliche Fügung im Leben gibt, den richtigen Menschen zu treffen, in die richtige Situation, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Mhm. Ob das jetzt streng genommen Glück ist, nach Definition oder nicht, ich würde es so betiteln, deswegen.
Ja.
Ich vertrete auch die These, dass man immer ein bisschen Glück braucht, aber man kann halt nicht zu Hause sitzen und warten, dass das Glück zu einem kommt. Also man muss dem Glück schon entgegenlaufen. Wahrscheinlich auch ein Kalenderspruch oder so.
Ja, voll. Sehe ich genauso.
Pass auf, jetzt musst du dich entscheiden und auf eins festlegen. Mhm. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die man als Selbstständiger mitbringen sollte? Vielleicht jetzt, wenn man jetzt ein neues Business starten möchte. Völlig egal, was es für ein Business ist.
Okay, warte. Als Unternehmer. Ich würde ganz spontan Zuverlässigkeit sagen. Ja, ich glaube, ich nehme das.
Okay, cool.
Würde ich was anderes sagen, wenn ich ein bisschen länger nachdenken würde, aber Zuverlässigkeit ist schon sehr gut, finde ich.
Ja.
Das ist so auch das Feedback, was ich zu meiner Arbeit bekomme, was Leuten oft bei anderen Menschen fehlt.
Ja, könnte ich Marc nochmal eine Scheibe von abschneiden. Macht Spaß. So von Videograf zu Videograf.
Ja, ja. Nein, Marc macht das super.
Ja, absolut. Absolut.
Ja. Ja, doch, Zuverlässigkeit. Ja.
Hast du in deinem Leben, in deinem jungen Leben, bisher so einen Lieblingsscheitermoment? Also mit Scheitermoment meine ich, wo etwas passiert, wo du im ersten Moment denkst, boah, das ist ja richtig scheiße, dass das jetzt passiert ist. Aber im Nachgang hat sich was richtig Gutes daraus entwickelt, was vielleicht nicht entstanden wäre, wenn es diesen Moment des, in Anführungsstrichen, Scheiterns nicht gegeben hätte.
Ich glaube, ich würde wirklich Nein sagen. Okay. Ich glaube, ich habe wirklich... Nee, ich glaube, ich habe jetzt wirklich keinen Moment in meinem Leben, wo ich mir denke, das ging aber in die Hose.
Mhm.
Ist das doof?
Nee, Quatsch. Warum soll das doof sein?
Ich glaube, das ist so das, was ich meine. Ich glaube, ich habe echt oft so Glück gehabt. Oder irgendwie... Vielleicht habe ich so Sachen auch nicht forciert.
Ja.
Vielleicht war ich auch, weil du es vorhin angesprochen hast, vielleicht auch nicht nicht riskant genug für solche, weißt du, Momente, wo es hätte passieren können. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es auch noch.
Ja, weiß ich nicht. Aber wir müssen ja nicht immer die ganz Großen sein. Ich hätte vielleicht gedacht, die Beziehung, die auseinandergegangen ist, also um das jetzt als Scheitern zu bezeichnen, aber weil du auch gesagt hast, rückblickend betrachtet, ist es gut, dass das passiert ist.
Ja, total. Okay, wenn wir jetzt auf so ein... ich dachte jetzt, wir wären eher bei unternehmerisch irgendwie so.
Alles Mögliche sein.
Dann ist das sehr gut, dass diese Beziehung in die Brüche ging. Dann,
schöne Grüße an der Stelle.
Ja, dann definitiv das. Ich nehme das. Das ist doch gut. Ich logge ein.
Sehr gut. Pass auf, jetzt kommt noch eine Fee vorbei.
Ja.
Und sagt, Juto, pass mal auf. Du hast zwar schon ganz viel, aber du darfst dir jetzt noch eine Superkraft aussuchen.
Ja.
Die du frei verwenden kannst. Welche Superkraft hättest du gerne?
Superkraft? Fliegen?
Das ist die meistgenommenste Antwort tatsächlich.
Glaub ich, hier ganz klassisch mit dem Fliegen. Weil, ich habe kurz überlegt, unsichtbar, aber das bockt, glaube ich, nicht so lange.
Nee.
Fliegen ist schon cool.
Ja. Lacht mein Michael Jordan-Herz.
Ja. Stimmt, ja, für viele Sachen wäre Fliegen cool. Ja, das stimmt. Einkaufen, ja, würde ich sagen. Einkaufen ist chillig.
Yes. Kategorie Props. Hier geht's um, ich habe dich leider gar nicht drauf vorbereitet, glaube ich, auf diese Kategorie. Mal gucken, ob du das spontan beantworten kannst. Und zwar gibt es ein Buch, was du den Menschen ans Herz legen möchtest.
Oh oh. Gar kein Lesemensch.
Falls kein Buch, ein Podcast, ein Film, irgendwas, wo du sagst, das wäre geil, einfach mal, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ein Song, der dich besonders inspiriert hat.
Okay. Ich liebe Filme. Ich gucke sehr viel Horrorfilme. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt jemandem einen Horrorfilm empfehlen.
Welchen denn?
Hereditary fand ich sehr gut. Kennen wahrscheinlich alle, die Horrorfilme. Ja, guck, Marc nickt schon mit dem Kopf. Ja, alle, die Horrorfilme gucken, kennen Hereditary, denke ich mal.
Ich kenne nicht.
Sehr gut. Ich weiß sie alle. Alles, ich glaube, alles, was ich empfehlen würde, kennen die meisten schon. So Herr der Ringe liebe ich halt unendlich. Ja. So, dass wer es nicht geguckt hat, so was geht ab. So.
Marc, wir könnten noch empfehlen Harald Potter.
Harald Potter, auch gut, auch sehr gut. Ein Song. Ich fand sehr cool das letzte Album von Olivia Dean. Messi heißt das Album, finde ich sehr gut. Hat mich abgeholt. Sonst empfehle ich einfach mal ganz eigennützig Bruchbude, das neue Album. Eigentlich perfekt, das ist die Band, wo ich Keyboard spiele.
Okay.
Ist Indie, Synthie, Pop, Rock im weitesten Sinne. Wer Bock hat, kann das gerne mal anhören. Ich glaube, ich lasse es erstmal dabei.
Ja.
Ich hätte noch richtig viel, glaube ich, wenn ich länger nachdenken würde.
Alles gut. Ich habe es ja leider vergessen, dich zu briefen, dass du dich darauf vorbereiten kannst. Ich will das noch kurz aufklären mit dem Harald Potter, weil das schließt tatsächlich den Bogen wieder. Das ist eine Line, die hatte ich verwendet im Punchline-Quiz. Mhm. Das habe ich mit Marc aufgenommen. Mhm. Da haben wir uns gegenseitig Punchlines zugeworfen. Und ich hatte diese Line drin und die ist von Umse. Ich krieg die Line nicht mehr richtig zusammen. Irgendwas für magische Momente reicht's noch locker, auch wenn ich nicht bin wie Harald Potter. Geil. Und da hat er sich so totgelacht, weil er meinte, wie kann man denn Harald sagen? Harald. Ne? Aber Umse rappt es tatsächlich so. Ich habe es dann extra nochmal nachgeguckt.
Von welchem Album? Welches Track, weißt du es?
Boah, ist das auf dem Separé-Album? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste nochmal nachgucken. Nee, ist, glaube ich, ein Album davor. Ist, glaube ich, ein Album davor.
Ich sehe da von Uno. Auf dem Uno-Album.
Ach, auf dem Uno-Album, ja.
Guck mal einen an. Notz. Witzig. Ja, Notz hat auf jeden Fall einen Hang zu einfach lustige Männervornamen zu droppen. Auch wenn der andere Menschen anspricht, so persönlich, droppt er manchmal so lustige Vornamen einfach so. Deswegen Grüße an Umse.
Auf jeden Fall.
Deswegen, das ist sehr lustig.
Ja, cool, aber eine Sache müssen wir noch. Yes. Da haben wir, glaube ich, gerade gar nicht drüber gesprochen. Falls doch, kannst du mich daran erinnern, dass wir es getan haben. Du warst bei Stimme die Show.
Wer schiebt mir die Show, genau.
Wer schiebt mir die Show? Wie kamst du denn dazu?
Also, um es kurz zu sagen. Ich arbeite als Videograf für die Band Das Lumpenpack.
Ja.
Vielleicht schon mal gehört. Und der Nick, der Wildcarder in der Sendung, das ist der Tourmanager vom Lumpenpack.
Okay.
Und ich habe letztes Jahr, kam er zu mir und hat gesagt, ey, ich würde mich voll gern bewerben bei der Show. Hast du Bock, das Bewerbungsvideo mit mir zu machen?
Ja.
Und dann haben wir das gemacht auf Tour, so zwischen Tür und Angel. War sehr lustig. Und dann hat er mich gefragt, okay, was willst du denn haben dafür? Und dann meinte ich so, ich möchte gerne einfach nur, falls du genommen wirst, möchte ich gerne einfach als Gast dabei sein in der Sendung. Und dann ist das natürlich durch Zufall und weil es auch ein bisschen Schicksal war für Nick, ist es so gekommen, dass er angenommen wurde.
Mhm.
Dann hat er gesagt so, ey, yo, du kannst vorbeikommen, bring deine Freundin auch mit und so. Und dann sind wir nach Berlin gefahren zu der Aufzeichnung. Und dann war Nick in dieser Sendung und wir saßen halt ganz vorne in der Reihe.
Ja.
Und dann kam Teddy rein, der das da moderiert hat und hat dann so ein bisschen mit Nick gesprochen, so, yo, du hast ja super viel Beruf, habe ich gesehen, weil der ist Trauredner, der macht Workshops, ist Moderator und eben auch Tourmanager. Und hat ihn gefragt, ja, wie würdest du diese Berufe denn zusammenfassen? Und hat Nick gesagt, ja, irgendwas mit Texten. Und dann hat Teddy ihn gefragt, ah, bist du auch Rapper? Hat mir gesagt, nein. So, dann ging das Gespräch weiter und dann hieß es irgendwann, ja, ich habe gesehen, als du reinkamst, hast du Leuten gewunken, die da vorne saßen. Mit wem bist du denn hier? Und dann hat er gesagt, mit wem er da ist. Und als er dann gesagt hat, ja, und ein Arbeitskollege Juto, der ist auch da, hat er natürlich gesagt, vor der Kamera, der ist aber Rapper. So, und dann hat Teddy kam dann zu mir und meinte, ey, du bist Rapper, bla bla bla. Und dann hieß es dann so, ja, ich habe gesehen, also du hast ja bestimmt gesehen, im Anfang war so ein Intro und dann war er als Antoine, als seine Rolle, hat auch gerappt und meinst so, ja, hast du gesehen, Antoine hat auch gerappt, wie fandst du das so im Vergleich zu dir, so, ist das dein Niveau? Und dann habe ich gesagt, ja, schon ein bisschen besser. Und ich meinte damit, dass ich finde, Antoine ist ein bisschen besser als ich. Und alle anderen haben aber es so aufgefasst, dass ich gesagt hätte, ich finde mich selber besser als Antoine. Und dann war Teddy auch so, oh, Ansage, bla bla bla, mäßig. Dann ging die Show weiter, bla bla bla. Und irgendwann mitten in der Show kam er als Antoine halt auf mich zu und meinte so, ey, ich habe gehört im Backstage, du kannst rappen, komm mal mit.
Okay.
Und dann hat er mich halt zu dieser Band genommen und dann... meinte, er hatte ja Mike in die Hand gedrückt und dann sollte ich da halt rappen. So habe ich irgendwie so einen halben Part gerappt und ein bisschen gefreestylt. Und ja.
Ja, nice.
Also wirklich absolut random und sehr unangenehm auch. Aber es ging ganz gut.
Ja, vor allem Millionenpublikum ist das ja wahrscheinlich. Also vor dem Bildschirm jetzt.
Ja, war schon echt gruselig auf jeden Fall. Aber trotzdem sehr cool. Ich bin froh, dass das passiert ist.
Welchen halben Part hast du gerappt? Von welchem Song?
Von Gute Karten, von dem neuesten Album
mit
Felix Rekula, genau. Weil der Beat auch so ein bisschen Representer-mäßig war, deswegen dachte ich, nehme ich den Part.
Nice.
Ja.
Ja, vielen, lustig. Vielen Dank.
Ja, danke dir für die Einladung und auch in der Reihe der bisher dagewesenen Rappern zu sein, ist auch in der Hinsicht eine Ehre für mich.
Gerne. Danke dir.
Cool.
Bis bald. Ciao,
bis bald. Danke, Marc.
Danke, Marc. Ist da zuverlässig.
Yeah.
Mic drop.